Ey, wir sind im Osten groß geworden. Jeder Friseursalon hieß Harlequin oder
Alibaba.
Katastrophe.
Drumherum.
Dirty Harry.
Hardcore.
Architekt.
Haaralarm.
Haarmetzgerei.
Love is in the hair.
Moon Har Lisa.
Vier Haareszeiten.
Welcome.
Man sollte meinen, dass man nach so vielen Folgen weiß, wie man einen Podcast startet und trotzdem singe ich nicht mit. Und für euch da draußen, ihr habt gar keine Ahnung, wovon ich jetzt rede. Aber Sandro weiß, was ich meine und weiß, dass ich ein Nappel bin. Ich hab's verkackt.
Nee, das würde ich so nicht sagen. Du brichst einfach nur gern mit jeglicher Konvention.
Ja, danke. Du bist ein Schatz. Ja, also wir singen, damit wir es später beim Zusammenschneiden einfacher haben, und nicht klingen, als würden wir die ganze Zeit in unterschiedlichen Dosen sitzen, wenn Nappel. Und wir machen das, damit der Steven es einfach hat, singen wir ein bescheuertes Lied, nämlich das Lied vom Schinkenbrot.
Heißt die Küter Bummelunder, genau.
Und ich vergesse immer mitzusingen, weil ich es wirklich doof finde. Aber ich kann es nicht ändern. So hattet ihr jetzt einen anderen Anfang.
Ja.
Hallo Sandro.
Heidi ho mo. Ist damit wir wenigstens ein Klischee bedienen.
Ist die Tour um? Bist du fertig mit Rockstar sein?
Ja, warte, ich zähle das Geld noch. Habe ich jetzt kurz unterbrochen für die Stunde?
Ja, ich sehe, dass du hinter dir ist aufgetürmt. Du tapezierst deine Wände damit. Richtig so?
Das ist richtig. So viel Geld, wir verdienen so viel Geld, dass ich alle Kontakte abklopfen muss, die mir dann eine Herberge zur Verfügung stellen auf Tour. Vielleicht sind wir einfach auch nur gern bei euch zu Gast.
Ja. Ne? Ja, das ist okay. Es müssen nicht immer so viele sein. Es reicht, wenn du kommst. Die anderen.
Ach so, dann sage ich denen das.
Ja. Nein. Die anderen sind auch total lieb und immer gern gesehen. Aber vielleicht machen wir es mal einmal ruhiger. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit für uns und können vielleicht mal tatsächlich mal einen Filmwatch machen. Also das wäre ja auch mal.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich. Ich war jetzt dreimal bei dir, glaube ich. Aber wir haben noch nie einen Film geschaut. Nee,
gut. Nächstes Mal kann ich dich zwingen. Oder ich stelle einfach einen Beamer draußen ans Fenster und projiziere irgendwas in den Raum. Aber
du hast ja damals schon die Twin Peaks Musik angemacht, das und alle verstört. Aber
diesmal waren die House Martins drin, aber ich glaube, die CD lief nicht mehr.
Nee, die lief nicht mehr,
genau. Weil ihr wart auch sehr spät, das muss man auch mal sagen.
Aber um deine Frage zu beantworten, wir haben jetzt noch zwei Dates, Frankfurt und München. Und dann ist die Rutsche erstmal rum und dann geht's im Herbst weiter.
Okay. Ja, und Neues auch von unserem Lieblingsberg. Seine Abwesenheit ist in vollen Zügen. Er kommt aber gut voran und ist, glaube ich, guter Dinge. Und wir denken mal, dass er in spätestens übernächste Folge wohl wieder am Start ist. Aber bis dahin, wir versüßen euch die Zeit. Und es wird auch noch mal, kann ich das schon teasern? Ich kann das schon teasern, oder?
Ich weiß ja nicht, was jetzt kommt, aber gute Frage.
Das, was du vorhin aufgenommen hast. Du hast ja vorhin schon mal eine Aufnahme gehabt mit unserem Freund, dem Lauch.
Ach so, meinst du jetzt hier den Herr Lauch aus Crooks oder meinst du Steven? Frederik Lauch.
Ich meine den. Ich weiß nicht, hast du mit dem aufgenommen? Hast du mit Frederik?
Mit dem natürlich. Mit habe ich noch nicht.
Noch nicht.
Wenn ihr das hier hört, du spielst auf unser Fallout Spezial an. Das ist schon draußen. Das habt ihr hoffentlich schon gehört. Wenn nicht, dann gibt's hier nochmal den Hint. Wir haben am Freitag ein kleines Speedberg gedroppt. Late to the Party, Fallout besprochen und es war cool. Also Steven hat mal wieder eine Serie komplett durchgezogen und ich habe mich angeschlossen. Wie ist es bei dir? Wir haben gerätselt, während wir die Folge aufgenommen haben, weil wir wussten ja, dass du Fallout angefangen hast, wir wussten nicht, wo du stecken geblieben bist im Fallout. Mhm. Komplett verstrahlt, irgendwo abhanden gekommen.
Ja, ich habe vier Folgen durch. Ich glaube, die Hälfte sind es 8 oder 7.
Na. Ich glaube, ja, ist die Hälfte, genau.
Ja, so. Ich tue mich ein bisschen schwer tatsächlich. Ich fand die erste sehr gut und merke dann aber schon, dass Folge 2 und 3 und auch 4 haben schon so ein paar Sachen, die haben sich für mich gezogen, die nicht so ganz spannend sind. Also der ganze Teil um die Brotherhood und vor allem um den einen davon, den wir da begleiten quasi.
Maximus,
Maximus, da tue ich mich ein bisschen schwer. Das finde ich jetzt nicht so super spannend. Alles, ganz klarer Fall, alles mit Walter Goggins ist hervorragend. Ich liebe diesen Mann. Also wirklich liebe diesen Mann. Er hat ja auch eine Serie, das wollte ich nochmal erzählen. Er hat ja so eine Serie, wo er ein verwitweter Typ ist. Nee, ich komme gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall, meines Wissens kommt die jetzt demnächst tatsächlich so, dass sie, ich glaube, auf Paramount oder so. Das sind alles so blöde Halbwissen hier. Aber die Serie habe ich schon vor langer Zeit gesehen und die ist großartig, weil die geht wirklich nonstop nur um ihn. Und hier mit Nase ab finde ich ihn auch irgendwie super. Aber alles drumherum schwierig. Ich finde auch die Hauptperson, die Dame, finde ich auch schwierig. Ist jetzt nicht so, dass ich da total loslaufe und die The Unicorn. The Unicorn heißt diese Serie.
Mhm. Okay.
Da ist er ein verwitweter Familienvater, dass es so leichte Kost gibt, 2 Staffeln, Leute wollen ihn verkuppeln und sowas. Aber da kann er halt eben auch seine komödiantische Seite zeigen, fanden wir, Paula und ich, damals sehr, sehr gut.
Ja. Ich habe mir fällt da gerade ein, dass ich die letzte Serie, die ich mit ihm gesehen habe, war George und Tammy. Die gibt's auch auf Paramount, hier mit Jessica Chastain und Michael Shannon über dieses Country-Duo. Das lege ich dir sehr ans Herz. Das ist eine sehr, sehr, ich sage jetzt mal, es ist eine Abrechnung mit der Country-Szene, kann man eigentlich so sagen. Aber es ist trotzdem richtig gut gemacht, richtig hochwertig. Und da spielt er auch wieder so, ja, ist ein Country-Cowboy, ist ihm halt auf den Leib geschrieben, aber war auch eine ziemlich coole Nebenfigur, habe ich gern gesehen.
Habe ich nicht gesehen, weil ich habe in ein paar Kritiken gelesen, dass das, naja, nur so mittelgeil ist, das Ganze.
Oh, ich fand's richtig geil. Aber wie gesagt, ja? Wenn du jetzt einen geilen Musikfilm erwartest, der die Country-Szene feiert, dann ist das nicht geil. Das verstehe ich schon, aber das wird schön auseinandergenommen.
Das ist sowieso, die Country-Szene hat ja auch ihre Probleme, das weiß man ja. Gut, genau. Nee, gucke ich mir an. Deswegen ganz kurz nochmal zum Ende hier. The Unicorn ist tatsächlich frei verfügbar auf Prime Video. Kann ich auch sehr empfehlen. Charmante, leichte Kost. Nichts Tiefgreifendes, aber kann man mal machen. Ja, und wir haben jetzt hier noch was wir noch nie hatten. Wir bequatschen jetzt mal eben einen Kurzfilm, den wir beide gesehen haben. Und da sagen wir mal gleich vorweg Folgendes Trauriges. Also wenn bei euch nicht gerade noch irgendwie ein Kurzfilmfestival läuft, und davon gibt es ja nicht ganz wenige in Deutschland, aber immer wieder mal, dann müsst ihr noch ein bisschen warten, bis ihr diesen Film sehen könnt. Er ist gelistet bei Mubi. Natürlich hofft man jetzt drauf, dass er dann da auch ganz bald kommt. Sobald wir genau wissen, wo er kommt, schreiben wir es hier in die Shownotes und sagen euch aber auch Bescheid. Warum reden wir trotzdem drüber? Weil ich mit Romina Küpper geschrieben habe. Das ist eine deutsche Regisseurin und Schauspielerin. Die konntet ihr unter anderem zum Beispiel sehen in der Serie Totenfrau. Die habe ich hier ja auch schon mal besprochen. Aber auch schon in anderen Projekten. Und die hat jetzt einen Kurzfilm abgeliefert, mit dem sie auch bei diversen Kurzfilmfestivals im Rennen war. Und das Ding heißt, das ist keine Figur, das ist Verrat. Und Kurzfilme. Wie stehst du zu Kurzfilmen? Es gibt ja auch den Kurzfilm Oscar und Berg und ich haben ja auch vor den Oscars die Kurzfilme uns angeguckt und waren da auch so ein bisschen, ist immer schwierig, viel Geschichte in kurzer Zeit oder Tiefgreifendes in der kurzen Zeit oder sowas. Wie stehst du so generell zu Kurzfilmen?
Also das ist nicht mein bevorzugtes Medium. Ich finde, aber auf der anderen Seite finde ich die auch unglaublich kreativ und spannend, weil du bist ja aufgrund der Kürze gezwungen, ganz viel Exposition, also kannst keine Expositionen zeigen in diesen Filmen, sondern also du wirst in der Situation, die zeigen meistens halt eine Situation und den Rest musst du dir drumherum kreativ zusammenspinnen. Und das finde ich toll, dass du dann dazu genötigt bist. Ich meine, es gibt ja auch viele große Regisseure, die einfach auch Kurzfilmvergangenheit haben oder immer mal wieder eindroppen. Hier Yorgos Lanthimos fällt mir ein, der hat ja auf Nimic, gibt es ja einen tollen Kurzfilm von ihm auf Disney Plus, kann man sich anschauen, 10 Minuten. Und das finde ich irgendwie geil. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann mag ich dann doch diese, wie Cabinet of Curiosities. So, das war meine Länge. Die so 30 bis 40 Minuten fand ich mehr. Da konntest du zumindest einen kleinen Character-Arc schaffen. Insgesamt aber trotzdem sehr spannend und vor allem ein wichtiges Trittbrett ja auch für angehende Regisseure.
Mhm. Ja, geht mir ähnlich. Also es gibt Kurzfilme, die machen in der kurzen Zeit ganz viel mit dir auch so, was man da sieht. Es gibt Kurzfilme, wo ich wirklich auch ratlos dahinter stehe. Also es war dieses Jahr, war ja, glaube ich, The Aftermath oder sowas, so hieß der, nominiert für einen Oscar. Der hat nichts mit mir gemacht. Da war in der Kürze der Zeit war das Gewicht der Tragik. Da geht es um die Ermordung, den Verlust von jemandem, den man liebt. Das hat sich mir nicht erschlossen in der kurzen Zeit und sowas. Und hier haben wir jetzt einen Kurzfilm von der Romina Küpper, der mir muss ich sagen, sehr gut gefallen hat. Also ich fand den Einstieg super. Ich finde, wie der gedreht ist, super. Und kurz zur Geschichte. Bei einem Kurzfilm jetzt die Geschichte zu erzählen ohne Spoiler, naja, gut, also hier gibt's jetzt nicht so dieses große Territorium, wo wir um die Fettnäpfe hinaus müssen. Aber was wir sehen, was sich uns erschließt, ist ein junger Mann kehrt quasi dahin zurück, wo er herkommt, um sein erstes Schaffen zu zeigen. Er hat ein Buch geschrieben, seinen Debütroman, und wir sehen ihn halt, wie er von seiner Mutter abgeholt wird. Also die verabreden das per Telefon, die Mutter holt ihn ab, und das ist im Grunde die Dynamik einer Mutter-Sohn-Beziehung. Es geht dann auch so ein bisschen, also, oder es geht ganz klar natürlich um Herkunftsmilieu, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wie bin ich geworden, wer ich bin, und halt in diesem Film dann eben darum, wir haben hier jemanden, der weggegangen ist und ist zu etwas geworden, der sich so ein bisschen, glaube ich, schämt für das, wo er herkommt, und sich plötzlich auch in einer anderen Klientel wiederfindet, weil sein Debütroman ist sehr erfolgreich, und dann gibt's natürlich die Agenten, da gibt's die Leute, die ihm die Hand küssen, weil er hier eine Lesung hat. Man ist dann plötzlich wer, du kennst das ja auch, wenn du von Konzert zu Konzert ziehst, dann, ne, bist du ja plötzlich jemand so.
Ja, die Hand hat mir noch niemand geküsst.
Und dann genau ist man konfrontiert plötzlich mit der Klasse, aus der man kommt. Und das fand ich hier, das ist, wie gesagt, der Film ist 13 Minuten. Wir sehen hier Sebastian Ozendowski. Wir können wieder anfangen, wenn wir wollen, darüber zu schwärmen, wie großartig er bei Oderbruch war, aber auch in anderen Filmen, die wir von ihm gesehen haben. Hier spielt er eben die männliche Hauptrolle, wenn man das so nennen will. Und wir haben ihm gegenüber, und jetzt fehlt mir der Name, du kommst hier gleich reingedrescht und sagst mir den Namen, der Cast. Sabine Uhrig spielt seine Mutter, und die Anfangssequenz, die Tanzsequenz, ich fand die hervorragend.
Die war wild, ja.
Die war wild. Ich fand die Klamotten, die sie anhatte, fand ich wild, die Art, wie sie getanzt hat. Das ist so eine Eingangssequenz, die quasi aus dem Film, die ist nicht aus dem Film rausgenommen, sondern die steht dann schon mal komplett für sich, die so ein bisschen so ein Gefühl vermittelt. Und ich fand, das ist großartig auch gedreht, von der Farbgebung, die Musikauswahl super. Und Sebastian sitzt da auf der Couch und
guckt. Sagt vieles. Es ist so schon dieser Fremdschämen-Moment. Ja. Obwohl du noch gar nichts über die Charaktere weißt, schämst du dich schon mit ihm mit so ein bisschen. Und das, obwohl eigentlich, du könntest das aus dem Kontext auch ganz anders lesen, ne? Weil eigentlich ist einfach nur lebensbejahend, was sie ausstrahlt, aber trotzdem, finde ich toll. Also so nonverbales Storytelling ist generell toll. Mir hat es auch gut gefallen. Also wie du schon sagst, der hat so ein schönes Retro-Grading. Generell war mir nicht ganz klar. Auf jeden Fall spielt er nicht in der heutigen Zeit, wenn ich mir so ein bisschen die Gadgets angucke. Ne, die Kopfhörer, die er da benutzt hat und sowas, fand ich eine schöne künstlerische Entscheidung. Vielleicht sollte es aber auch nur so wirken, weil alles, was mit seiner Vergangenheit zu tun hat, eben ein bisschen wie so ein Relikt wirkte. Diese Kamera, dieser schöne One-Take da an der Tankstelle war ja genauso. Da weißt du ja auch nicht. Also wenn ich bei mir in das Dorf, wo ich herkomme, fahre, da sieht's genauso aus. Und deswegen konnte ich da direkt mit connecten. Und ich habe da auch, also diesen Mut, die dieser Kurzfilm erzeugt am Ende, ne? Dieses Fremdsein mit einer Person, die man sein Leben lang kennt. Also eigentlich ist es die Definition von, man kennt sich bis ins kleinste Detail und trotzdem hast du das Gefühl, die Person nicht mehr zu kennen oder dich nicht mehr daran zu erinnern. Und das ist schon irgendwie so eine ganz traurige Realisation von beiden Seiten ja auch. Also sie kennt ihren Sohn nicht mehr und ist da hilflos, und er kennt seine Mutter nicht mehr und ist da hilflos, obwohl sich beide innig lieben und sich dankbar sind für alles. Und das kam alles rüber, finde ich, sehr gut. Ja, fand ich wirklich gut gemacht.
Wirklich auch. Also es gibt so 2, 3 Szenen, die sind mir tatsächlich noch lange im Kopf geblieben. Und das sind bei einem Kurzfilm oder generell, vielleicht öffnet das auch wieder so ein bisschen die Tür. Manchmal übersieht man kleine Szenen, weil sie eben klein sind, aber ganz wichtig sind. Und in einem Kurzfilm übersiehst du es vielleicht nicht so schnell, weil die Zeitspanne kürzer ist. Also zum Beispiel, wie er im Autofahren hinten sitzt, und diese Gummifrösche isst. Das hat so eine ganz seltsame Dynamik. Seine Mutter fährt vorne, und auch die Entscheidung, dass man seine Mutter ja bis auf die Anfangssequenz, dann beginnt der Film. Und am Anfang beim Abholen, bei einem Autofahren, ich hinterlasse der Mutter eine Nachricht oder sowas, sieht man die Mutter ja gar nicht, kommt erst später richtig voll ins Bild und dann ist sie nur voll des Lobes. Mein Sohn ist hier heute Abend der Stargast. Ich spreche hier alle Leute an und so. Ganz tolle Szene und vor allem diese Szene und der Dialog fand ich ganz großartig, wo sie an dieser Tankstelle sind und er sagt, ich weiß nicht, wie ich mich vatersprachlich annähern soll. Das ist ja ein Zitat aus diesem Film. Und sie dann eben antwortet, wie annähernd ist der Ausländer? Spricht der Polnisch mit Platt und Zungenschlag?
Ja.
So, das ist so ein Satz, der ganz viel aussagt. Eigentlich sagt er halt eben, er sagt halt eben, dass in seinem Buch sein Vater tot ist, weil er nicht weiß, wie er sich dem Vater in dem Buch nähern soll. Und scheinbar ist ja seine Mutter vorhanden in diesem Buch, aber vielleicht auch auf eine andere Art und Weise, weil das ganze Ding ist schon, es geht ja eben auch um Charme. Und sie hat den ja nicht, also sie hat diesen Charme ja nicht, weil sie nicht muss. Sie ist A nicht weggegangen und sie ist A immer noch die Person, die sie war. Sie ist immer noch die Mutter, die sicherlich ein bisschen quirlig ist, ein bisschen überkandidelt und in ihrem Salon arbeitet da und so. Und er ist halt der weggegangen ist. Und er ist der Typ, der dann eben vielleicht mit diesem Retro-Ding zurückkommt und schon so ein bisschen in die Hipster-Falle tappt.
Na, für ihn ist es Nostalgie und halt auch etwas, was er zurückgelassen hat. Und für sie ist es ja Realität. Und dieses kennt man ja auch so, ne? Du gehst so deiner Familie zu Besuch und dann wirst du überschüttet mit ganz viel, sag doch mal, was passiert und wie ist es denn? Und dann kriegst du dieses Hochfahren von Aufmerksamkeit, die aber auf der anderen Seite komplett überfordernd wirkt. Und so wirkt's ja. Die sind voneinander eigentlich, also die können gar nicht miteinander bonden, oder die können auch gar nicht mal miteinander mehr schweigen, weil die sich so genötigt fühlen, irgendwie einen Anknüpfungspunkt zu finden, aber die finden den halt einfach nicht. Also er versucht halt irgendwas, was ihn beschäftigt, zu erzählen. Sie kann darauf nicht eingehen, weil sie sich intellektuell vielleicht überfordert fühlt oder vielleicht einfach auch gar nicht oder einfach nur Angst hat, einen Fehler zu machen oder das nicht wertzuschätzen, was ihr Sohn macht. Und auf der anderen Seite versucht sie dann das mit Humor zu überspielen und merkt gar nicht, wie sie eigentlich die ganze Zeit Desinteresse dadurch kommuniziert. Also es ist so, eigentlich ist die Grundaussage des Films ist halt, das finde ich, das Verlorengehen von Kommunikation, die man miteinander schaffen kann, von Kommunikationsbrücken. Ne? Und ich habe auch irgendwie in gewisser Art und Weise so einen leichten auch Kunstkritik spielt, finde ich, eine Rolle. Nicht in dem Sinne, dass, also dafür geht der Film ja nicht so weit, ne? dass er sich damit auseinandersetzt, aber was spielt Kunst auch für eine Rolle, er als Kunstschaffender und sie als jemand, der das konsumiert und nicht verstehen kann, wie man sich dann vielleicht einfach ausgeschlossen auch fühlen kann, weil man einfach nicht mehr so connecten kann mit jemandem, der das macht. Man fühlt sich dann halt unmusikalisch oder unkünstler. Kennst du ja selber, die erste Frage ist immer, wie kann man denn sowas malen? Ich kann überhaupt nicht malen. Und dann kommen die Leute an und sagen dir das und du fühlst dich dann direkt so, warum stellst du mich jetzt auf das Podest so, ne? Dafür kannst du, was weiß ich, Brüche rechnen kann ich nicht. Darüber redet man halt aber nicht, ne?
Ja. Also ich muss sagen, wie gesagt, zu den Oscars hatte ich mir fast alle Filme angesehen. Der eine oder andere hat es auch geschafft, tatsächlich ein Gefühl zu vermitteln für das, was er erzählen wollte. Die hatten ja auch sehr unterschiedliche Längen etc. Und der Film, finde ich, der hat, da muss ich sagen, wirklich da alles richtig gemacht. Also ich fand das Color Grading geil, was die Leute anhaben, also die ganze das Kostüm quasi von der Mutter, dieses blau-weiße Kleidchen, was sie da anhat, ihre ganze Art, wie sie ist. Ich fand den sehr gelungen.
Das Pulling auch von der Kamera, ne, dauernd mit dieser Schärfe, Unschärfe, also sehr sehr ästhetisch teilweise, also total. Ich meine, dass der Film gut ist, merkt man ja schon, dass wir länger drüber reden, als er geht.
Ja, genau. Ich versuche das nochmal abzurunden, weil ich ganz gerne hier so, ich habe mit der Romina geschrieben und habe ja auch gesagt, dass ich den Film wirklich gut fand und wollte dann eben noch kurz sagen, also guckt einfach bei euch mal auf dem Filmkunstfest in Mecklenburg-Vorpommern. In Schwerin läuft der Film noch vom 30. April bis 5. Mai. Dann gibt es noch die Kurzfilmtage in Thalmessing. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, Freunde. Vom 10. und bis 11. Mai. Da könnt ihr mal gucken. In Schwerin ist dann vielleicht für die, naja, Leipzig-Schwerin ist schon ganz schön weit, ne?
Ja, das passt schon.
Haltet die Augen offen. Irgendwann wird er irgendwo greifbar sein. Dann sagen wir auf jeden Fall nochmal Bescheid. Was die Romina mich noch hat wissen lassen, weil ich habe nach neuen Projekten gefragt. Sie ist gerade an einer achteiligen Hörspielserie daran über die Anti-Atom-Demos in Kalkar. Ganz tolles Setting und hervorragende Schauspieler da im Gepäck. Also eine achteilige Hörspielserie. Das ist ein Mammutprojekt. Mit Peter Lohmeier. Die Regie führt Benjamin Quabeck. Albrecht Schuch ist auch dabei. Da freue ich mich natürlich drauf. Ich bin ja ein großer Fan von Stummfilmen.
Also du bist kein Swiftie. Du bist kein Swiftie, so, aber du bist ein Schuchti, ne?
Ich bin ein Schuchti, ja. Ich bin auch ein bisschen Swiftie. Ja. Also ach, nicht scheiße, so wie Paula, aber der, also dieser, der Wurm, der wohnt ja auch in diesem Haus. Warum habe ich gerade Sturmfilm gesagt? Weil der neue Kinofilm von Fabian Stumm kommt ins Kino, da spielt sie auch mit. Und sie entwickelt gerade, und das finde ich ganz spannend, mit Nico Stank eine eigene Serie für die Konstantin-Film und die heißt da Habra Kadabra und ist eine Friseursalon-Serie.
Come on, Alter.
Ich freue mich da drauf.
Ey, wir sind im Osten groß geworden. Jeder Friseursalon hieß Harlequin oder irgendwelche anderen trashigen Friseurnamen. Ja. Es gibt auch eine schöne Seite, die alle schlechten Friseurnamen Deutschlands aufgezählt hat. Die muss ich mal raussuchen.
Ja, also ich nochmal, ich freue mich drauf, sowohl auf die Serie als auch auf das Hörspiel. Und wir schauen mal, dass wir zu einer der Veröffentlichungen die Romina mal einladen. Ich finde, das können wir ruhig mal machen. Ich hatte da Spaß mit und deswegen haben wir jetzt so lange darüber geredet. Tatsächlich länger als der Film ist. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben.
Aber pass auf, ich drop jetzt einfach noch ein paar, ja? Alibaba, Katastrophe. Drumherum.
Katastrophe, ja?
Genau. Drumherum. Dirty Harry.
Okay.
Hardcore, Architekt. Haaralarm, Haarmetzgerei.
Du, Architekten gibt's hier, wo ich mein Studio habe, also wo ich meine Galerie habe, zwei Läden weiter, sind die Architekten, ja.
Love is in the Hair. Moon Har Lisa. Vier Haareszeiten. Und als letztes Welcome. Also mit.
Ach, come.
Zum Camp.
Du, that's a thinker.
Ja, wollte ich einfach mal jetzt hier random reindroppen, so ein paar. Dinger.
Sehr schön.
Also über den nächsten Film kann man ja auch, der geht zwar wesentlich länger, ich glaube 2 Stunden, aber würde ich vorschlagen, dass wir wesentlich kürzer drüber reden als jetzt über den Kurzfilm, oder?
Ja. Also, das große Krabbeln Teil 2. die Narbenmacherin Rebel Moon Teil 2. Narben habe ich auf meinen Ohren wegen der dummen Dialoge, die ich mir da anhören musste. Ich weiß, ich habe damals ja selbst gesagt, ich guck's mir an, damit ihr es nicht müsst und tut mir wirklich den Gefallen und macht es nicht. Also wenn das jetzt alles für die Katz war, ich meine, du hast ihn dir angesehen, damit wir beide hier ein adäquates Gespräch führen können, aber meine Fresse, ist das dumm.
Es tut mir, aber ich weiß auch nicht, ob wir ein adäquates Gespräch darüber führen können, weil ich weiß nicht, was passiert ist. Also wir haben schön. Also 4,5 Stunden in dieser
Kopf zu tun.
In dieser Welt gut. Verbracht und ich frage mich am Ende, was ist eigentlich passiert? Ja. Kannst du uns noch mal kurz, also zumindest synopsisartig zusammenfassen?
Ja, im Grunde ist das die Geschichte von 7 Samurai. Das haben wir beim ersten Teil schon gesagt. Wer mit 7 Samurai nicht so vertraut ist, deswegen führe ich hier ernsthaft das große Krabbeln an, weil es ist exakt dieselbe Geschichte. Also ein Dorf braucht Hilfe, damit die Heuschrecken nicht die Ernte futtern. Und im ersten Teil haben wir halt gesehen, da geht jemand auf die Suche nach den Kämpfern. Bei dem großen Krabbeln war das eben Marienkäfer, Gespensterschrecke, Grashüpfer. Und hier sind es halt andere Noobs. Beide Teile wollen wirklich ganz, ganz furchtbar krampfhaft etwas sein, was sie nicht sind. Es geht ja dann um, ja, weiß ich auch nicht, zu Hause ankommen, obwohl man da nicht hingehört, für das Kämpfen, woran man glaubt. Sowas in der Art.
Also das, was in Star Wars passiert, nur halt auf Wish bestellt.
Ja, also es gibt halt gar nichts Neues zu entdecken. Die Geschichte habt ihr zigfach schon gesehen und gehört. Die erste Stunde vom zweiten Teil absolut sinnlos. Zeitlupe nach Zeitlupe, in denen Heu geerntet wird.
Ja, Heuernten in Zeitlupe, die aber wirklich so 15 Minuten lang. Und ich dachte mir so, okay, ich wüsste jetzt nicht, für welche Company das Schleichwerbung sein soll. Es sei denn, ich hätte mich nicht gewundert, dass da noch irgendwie Kellogg's so ein Mähdrescher in Szene gesetzt wird.
Naja, also Snyder denkt ja, eine Slow Motion unterstreicht die Dringlichkeit von Szenen und macht sie dann wichtiger und immersiv vielleicht. Er braucht halt ganz dringend Regieunterricht. Das ist halt eben nicht der Fall.
Also er braucht vor allem einfach mal, also jemand, der ihm in die Fresse haut und er sagt, ey, ich habe hier ein geiles Drehbuch.
Na, das war ja ein Riesen. Es ist ja schön, wenn jemand etwa für sein Lebenstraumprojekt lange brennt und dann die Möglichkeit hat, das umzusetzen. Es ist halt ein Problem, wenn du das Ding mit 12 geschrieben hast, weil viel älter kann der hier nicht gewesen sein. Das ganze Ding macht keinen Sinn. Die erste halbe Stunde von Teil 2 kriegen wir im Grunde ja nochmal erzählt, was bei Teil 1 war, nur so ein bisschen anders, aber das ist ja dasselbe. Hauptproblem ist, die Charaktere sind mir alle komplett egal. Also nicht nur, dass sie dumm sind die ganze Zeit, sie sagen schlimme Dinge, so redet kein Mensch mehr. Das Drehbuch ist so schlecht, Dialoge so unerträglich, das Tempo ist schlecht wegen auch der ganzen Zeitlupen. Das könnte ja auch 90 Minuten sein, wenn du die Zeitlupen rausschneidest. Und das macht halt den Film, der sowieso schon langweilig ist, noch langweiliger. Dann gibt's ein Montageteil, eine normale Szene, wieder ein bisschen Montage, aber es fehlt halt die fetzige Rocky-Musik. diese Szene, wir wissen ja noch nichts über die Leute. Also die müssen uns ja relativ schnell ans Herz wachsen. Wir wissen ja noch nichts. Und weil wir das im ersten Teil also komplett ignoriert haben, dass wir ein bisschen Hintergrund kriegen, gibt's hier halt eine Tischszene. Anders kann man die ja nicht nennen. Und da geht's halt quasi jeder erzählt, kommt jetzt mal, kriegt den Sprachball oder Sprechball oder wie man das nennt. Und da darf jeder kurz mal erzählen, wie er zu dem geworden der ist. Und wir kriegen natürlich Rückblenden dafür. Und auch in denen sind dann noch ab und zu Zeitlupen drin. Ne?
Wie kreativ, also ich meine, du bist bei Fallout noch nicht durch, aber Fallout zum Beispiel kann man eins attestieren, die erzählen die Welt und die Geschichte nicht in Exposition-Talk, sondern sondern mit cleveren Flashbacks wird sich nach und nach baut sich diese ganze Welt zusammen. Mhm. Und Zack Snyder invertiert das Ganze und sagt, okay, wir haben jetzt hier noch eine halbe Stunde bis zur Schlacht. Jeder kriegt 10 Minuten Flashback, einmal die Reihe rum und dann sitzen die betröppelt am Tisch und sich das an, oh Mann, du hast ja aber echt eine scheiß Vergangenheit. Was ist bei dir passiert? Oh, auch eine scheiß Vergangenheit. Mann, wir sind aber ein Haufen. Und das ist halt wirklich ernst, also wirklich ernst in diesem Film drin. Das habe ich noch nie gesehen, dass so schlecht Rückblenden in einem Film vorkommen. Wirklich merkwürdig. Ja,
ich glaube, also für mich fühlte sich das an wie, oh scheiße, ich habe in meinem Baukasten vergessen, den Leuten zu erzählen, warum sie für diese Charaktere fühlen soll. Denn er wusste ja, und das sehen wir ja auch, das Final Battle, da gibt es sehr viel überdramatisierte Opfer- und Todesmomente. Und ich sitze da nur und denke mir, Blitzkrieg wäre geil, alle weg, Film um, schnell, schnell. Also wegen mir müsste gar keiner überstehen. Ich habe mehr Sympathien für die Heuschrecken in dem Fall. Wobei ich das auch so eine doofe Idee finde. Und das ist ja kein Spoiler. Und wenn es einer ist, war auch Wurst. Du hast nicht mal genug in deinem Kopf, dass du einen zweiten Bösewicht erschaffen kannst, obwohl du ja uns eine ganz grauenvolle, überpolitisierte Macht darstellen willst. Da gibt es nur diesen einen Admiral und deswegen muss der unbedingt dabei sein.
Na gut, aber er war auch die einzige gute Figur im ersten Teil, von daher schon
ja,
doch
beim konsequent. Ersten und dann, ja, Darth Maul war auch gut und dann ist er trotzdem tot.
Ah, okay, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Also,
ich fand den optisch gut. Ich fand, mit Darth Maul haben sie sich optisch was getraut und das mit den Schwertern und so fand ich super, dass der so schnell gestorben ist, fand ich doof. Hier ist es so, der war mir auch im ersten schon egal, weil der so überkandidelt diesen Charakter gespielt hat, dass das ja auch nur eine Farce von der Farce, also...
Ja, also ich hatte letztens mal schon gesagt, ich bin ja schon einer, der doch eine Affinität für Snyder-Filme hat, weil er vor allem einfach gut Comics umsetzen kann. Ne? Der Mann hat ja auch, ich finde einfach nur, der merkt irgendwann, das ist mein visueller Stil, das ist mein Alleinstellungsmerkmal, damit, also das ist so mein USP, daran erkennt man mich und dann übertreibt er es einfach. Und dieser Film hat... Also wenn dir das insgesamt 4,5 Stunden geht, du kannst locker eine Stunde rausnehmen, wenn du die Flashbacks einkürzt. Und ich habe nichts gegen Flashbacks. Ist okay, kannst du machen. Ein paar sind auch cool. Aber man muss ja nicht, wenn die, wie gesagt, hast du es schon gesagt, Heumähen in Zeitlupe. Das braucht kein Mensch, weil das auch nicht mal irgendwas über die Charaktere erzählt. Und das ist auch kein Hero-Moment. Und das Ding ist halt einfach, ich habe ja den ersten Teil nicht gut gefunden, aber ich habe zumindest ein bisschen Hoffnung gehabt, dass der erste Teil vor allem deswegen nicht gut ist, weil er nicht fertig ist. Weil zumindest hatte der erste Teil so ein bisschen Also dieses Imperium hier, wie auch immer die heißen, ist schon irgendwie cool. Weißt du, die schippen Kohle dort im Maschinenraum. Das ist alles so ein bisschen, da ist schon irgendwo auch gedanklich was reingeflossen, wie man sich so von den Storyboards irgendwas Cooles aufbauen kann. Also hier hast du ganz viele optische Versatzstücke, die würdest du eher in der Zeit der Industrialisierung verorten, und das wird irgendwie zusammengeklatscht mit Raumschiffen, und dann hast du irgendwie wieder Sagengestalten wie diesen Greif oder diese Spinnfrau. Fand ich auch geil im ersten Teil, aber dann hat es wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, so Mittelaltercharakter und irgendwie, also eigentlich ein cooles Sammelsurium, und es hat aber niemand so schön zusammengeklebt, und ich habe zumindest gedacht am Ende des ersten Teils, okay, die haben jetzt erstmal alles etabliert, jetzt zeigt mir wenigstens mehr von der Welt. Und dieser Teil ist beschissen, weil er nämlich nichts davon macht. Die gehen jetzt wieder auf die Farm zurück, der ein Mond ist. Da steht im Hintergrund ein Berg rum, und das war's. Nichts passiert. Und wir wirklich, dieses epische Finale ist einfach ein bekacktes Bauerndorf gegen das Imperium, was natürlich dieses Bauerndorf nicht aus der Luft angreifen kann, weil die haben ja die ganze Ernte schon eingefahren, und die brauchen natürlich Getreide, damit sie wieder zurückkommen zu ihrem Imperium. Was für eine bescheuerte Handlung. Und am Ende ist es eh scheißegal, weil sie dann trotzdem angreifen. Und ich denke mir so, dieser ganze Film. Also, dann hätte doch Zack Snyder ein bisschen was rausnehmen können aus dem ersten Teil, die Schlacht hinten ranpappen können, und dann wäre das Ding wenigstens rund gewesen, weil dieser zweite Teil ist wirklich, das ist ja nicht mal ein Geschwür mehr von einem, also das ist ja nichts wert.
Nee.
Die erste Stunde ist das Langweiligste, was ich seit langem gesehen habe.
Es ist schon, du sagst es jetzt, das ist auch nicht das erste Mal, dass du sagst, er hat halt ein Gespür für Comic-Verfilmung, und ja, er hat ein paar Sachen gemacht, die wirklich okay sind, hat auch was Gutes gemacht, aber der Durchschnitt ist bei mir leider meistens eher so okay, aber alles besser als das, was er jetzt gemacht hat. Ich habe wirklich nicht geglaubt, dass er einen schlechteren Film abliefern kann als Teil 1, das hat er hiermit geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Reicht. Gucke ich nie wieder. Ich will auch, sollte er nochmal Geld kriegen für weitere Teile. Ich werde, glaube ich, jetzt sowieso in Zukunft bei jedem weiteren Film von ihm einfach sehr, sehr vorsichtig sein. Aber letztlich, ja, wir springen in die Bresche, damit ihr es nicht müsst. Das muss ja auch
von mal schauen, das ist ja das Ding, weißt du, das ist halt auf Netflix, dann gucken das die Leute, aber trotzdem auch Netflix hat sich viel, viel mehr davon erwartet. Die haben gedacht, wir machen neue Star Wars, und dann war der erste Teil irgendwie nach ein paar Wochen aus der Top 10 raus. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit dem zweiten wird, aber ich glaube, die meisten Leute werden das hier maximal so als so Second-Screen-Erlebnis wahrnehmen. Und dann ist es auch okay, dass nichts passiert. Der hat ja irgendwie gesagt, insgesamt sollen es 6 Teile werden. Mir graut's schon davor, noch 4 Teile durchzustehen.
Ach was, ernsthaft?
Ernsthaft. Also quasi, eigentlich ist das für ihn ein Film, weil er sagt, Teil 1 und 2 sind jetzt Teil 1 der Trilogie, und jede Trilogie soll aus 2 Teilen bestehen, insgesamt also 6 Filme, und ein Director's Cut soll noch kommen
jetzt von diesen beiden. Bauchschmerzen gerade.
Das ist wirklich irgendwie echt merkwürdig. Also, Zack, lass es sein. Hol dir einen guten Comic, mach The Dark Knight Returns oder sowas, und nimm einen guten Drehbuchautoren dazu, und dann lass das mal sein.
Ja, also das Geräusch, was mein Bauch macht, ist der Titel des nächsten Films, über den wir reden.
Ah, geil?
Nee. Das wird denen auf jeden Fall gerecht.
Wir müssen ganz schön was durchstehen jetzt hier gerade, merke ich.
Ja. Also Argyle ist der nächste Film, über den wir jetzt ein bisschen was erzählen müssen. Gedreht von Matthew Vaughn. Auch Matthew Vaughn hat ein paar Filme unter seinem Cappy, die wir gut finden.
Passt richtig gut zu Zack Snyder, wie ich gerade merke. Eigentlich gestartet mit richtig geilen Comic-Verfilmungen und jetzt irgendwie beim Etablieren seines eigenen Stils immer wahnsinniger und dümmer geworden.
Mhm. Also ich konnte The Kingsman The Beginning ja irgendwie noch, weiß ich nicht, für 5 Pfennig irgend so was abgewinnen. Ich kann mich an meine Kritik nicht mehr erinnern. Er war nicht geil, das ist sicher. Aber die anderen Kingsmen fand ich ganz charmant. Und X-Men First Class fand ich gut. Und Kick-Ass fand ich auch gut. Und ich habe sogar jetzt vor kurzem Der Sternwanderer gesehen. Werde ich auch noch mal irgendwann drüber reden. Fand ich auch gut. Also insofern stehen die Zeichen nicht schlecht. Und dann, ich weiß nicht, wer es war.
200 Millionen, komm, Matthew, nimm und mach mal das Hässlichste, was man für das Geld machen kann.
Ja, genau. Also mach das Hässlichste, was du machen kannst. Mach auch was Dummes. Am Anfang muss ich sagen, also die Geschichte kurz zusammengefasst. Ellie Conway ist eine Autorin, erfolgreiche Buchreihe, um einen Geheimagenten, der heißt Argyle. Und der ist in ihrem Kopf eben Henry Cavill. Und wer sieht Henry Cavill nicht gerne? Wir sehen ihn alle gerne. Hat man ihm eine beschissene Frisur gemacht? Ja, hat man. Und warum? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich damit
Sam Rockwell zu zeigen, dass er es trotzdem aussieht. Rockt oder
ich
so.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Basic, die Idee hier basically, dass sie eines Tages durch einen Fremden gesagt bekommt, das, was du dir ausdenkst, denkst du dir gar nicht aus, sondern das sind deine Erlebnisse, die in deinem Kopf sind, die du aufschreibst. Und wenn du weiterschreibst, dann wirst du in deinem neuen Roman wahrscheinlich etwas veröffentlichen, das die Bösen nicht wollen, dass du es uns erzählst. Und deswegen bin ich jetzt gekommen, dich nicht nur zu beschützen, sondern idealerweise bringe ich dich dazu, dich daran zu erinnern, dass du eine Vergangenheit hattest als Spionin.
So, wow, das ist verwirrend.
Ja. Wir haben einen hervorragenden Sam Rockwell. Der kann den Film nicht retten, aber ich finde ihn hervorragend. Wir haben ein nerviges Kind mit dem Namen Samuel L. Jackson. Und gut, seine Rolle ist das nervige Kind, da kann er wahrscheinlich auch nichts für. Aber was ich nicht verstehen will, ist, welcher Dummbatz hat Bryce Dallas Howard hier gecastet? Also wenn mit dem Film... Man kann dem Film viel verzeihen. Es ist ein, am Anfang, wie gesagt, fand ich das ganz charmant. Gerade das erste Aufeinandertreffen. Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard im Zug. Irgendwie witzig, charmant. Nicht brachial neu, aber okay. Dann dachte ich mir, oh, das könnte doch ganz gut und quatschig werden. Warum nicht? Dann dauert es aber gar nicht lange und es wird immer, immer schlimmer. Ihr Schauspiel ist eine Katastrophe. Der Film dauert, ist auch viel zu lang. Aus der Action wird dann Schnarchfest. Es gibt, es gibt Szenen, die sollen emotionale Tiefe uns vermitteln, tun sie nicht. Also ähnlich wie bei Snyder das Problem. Und für mich liegt das wirklich an der Hauptdarstellerin. Die hat das Charisma von Kernseife. Ich weiß nicht, die hat keinen Wurf, die hat keinen Drive.
Ich weiß nicht so richtig, ob der Film, muss man jetzt sagen, also funktioniert hätte mit einer anderen, mit einer besseren Darstellerin. Nee. Come on. Also, der hätte ich die Action-Szenen mehr abgekauft. Ne? Ja, dann muss man jetzt natürlich. Jeden. Aber das ist ja natürlich, der Film möchte ja natürlich dahingehend auch ein Statement sein. Bryce Dallas
Was
Howard
denn für ein
ist
Statement?
Jetzt, Bryce Dallas Howard ist jetzt einfach nicht, hat jetzt keine Hollywood-Maße oder Model-Maße und deswegen möchte man halt einfach eine unscheinbare, starke Frauenfigur schaffen, die einfach quasi auch die Nachbarin von nebenan sein könnte. Und Bryce Dallas Howard verkörpert das ja auch ganz gut. Also neben mir wohnt kein Supermodel, also Arne Amars schon gar nicht.
Ja, okay. Wenn das Ziel war, denk bitte. Ich habe aber wirklich ein Riesenproblem mit ihr da als Darstellerin. Also da fand ich sie selbst in Lost World besser und das ist jetzt wirklich auch kein Lob. Also, wenn man so ein bisschen, irgendwie hatte ich an einigen Stellen das Gefühl, hier ist natürlich Style over Substance und dann kommt das schlechte CGI. Und wer hat denn die Entscheidung getroffen, dass das hier ein Familienfilm sein muss? Also hätte man den wenigstens, ich erinnere mal an die Kirchenszene bei Kingsman, ja, hätten wir hier wenigstens Blut gekriegt. Dann hätte ich wahrscheinlich auch noch einiges verzeihen können. Aber das Gemetzel, das du hier siehst, ist ja wie eins von diesen Computerspielen, wo sie früher das Blut dann versucht haben, grün zu machen, dass die Leute nicht denken, dass es Blut ist und so. Ich konnte dem am Ende, ich war wirklich böse. Ich war wirklich, wirklich böse. Also warum gibt es hier kein Blut? Wo ist das ganze Geld hin? Sam Rockwell hat nicht gereicht.
Also kurz noch zu Bryce Dallas Howard. Sie hat ein paar richtig geile Mandalorian-Folgen gemacht. Und damit meine ich richtig aufwendig. Ja, wirklich. Also Sachen, wo die Community sich einig ist, boah, eine der Highlights der Serie oder sowas. Also ich will nur damit sagen, die Frau kann was. Und die sollte lieber in dieses Fach wechseln, weil ich finde das ganz cool, wenn du, na, ist ja so auch die Tochter von Ron Howard, die hat ja einfach wahrscheinlich dann auch einfach beim Meister gelernt. Und es ist aber keine gute Schauspielerin. Und das Ding ist halt einfach, was auch ein Problem ist, warum der Film wahrscheinlich so abgewatscht wird, das weiß auch niemand, der in diesen Film geht oder der ist jetzt bei Apple, deswegen reden wir jetzt drüber, weil ins Kino wollte niemand von uns. Du kannst dir jetzt den bei Apple einfach anschauen und dann denkst du dir, okay, Henry Cavill ist auf dem Plakat drauf, ganz fett in der Mitte, Dua Lipa, cool, die macht doch diese geilen Popsongs. Was, John Cena, Peacemaker, cool. Und man, da klicke ich jetzt drauf und das ist eine Mogelpackung. Also die armen Leute, die dafür Geld bezahlt haben, die tun mir wirklich leid, weil du hast eigentlich hier Bryce Dallas Howard und Sam Rockwell. Sam Rockwell ist kein ist kein Schauspieler, der bei den Kiddies gut ankommt, deswegen steht der auch nicht vorne auf dem Plakat. Wir haben uns über Sam Rockwell gefreut, aber ich glaube, die Zielgruppe nicht.
Nee, das glaube ich auch, ja.
Und das ist halt wirklich so, Henry Cavill, also Dua Lipa ist nach 2 Minuten raus aus dem Film, Henry Cavill hat eine Screentime von 15 Minuten und auch, das muss man sagen, es gibt immer diese Cutscenes zwischen ihm und Sam Rockwell, weil wenn Sam Rockwell dann kämpft, ist ja der eigentliche Agent, stellt sie sich immer vor, wie es Henry Cavill macht, und das ist schon cool gemacht tatsächlich, finde ich. Da merkt man, dass da ein bisschen Geld reingeflossen ist. Ansonsten ist das einer der hässlichsten Filme, den ich seit langem gesehen habe. Das Keying ist so schlecht am Anfang, wo Henry Cavill dann mit diesem Auto über die Stadt fährt, habe ich wirklich gedacht, das ist direkt aus einem Need for Speed rausgerendert von vor 5 Jahren. Und das Schlimmste, wie du gerade schon gesagt hast, ist, ich meine, scheiß drauf, dass Bryan Cranston und Sam Jackson, die hier verbraten werden, mein Gott, die haben sich ihren Gehaltscheck abgeholt. Bryan Cranston war eh in einem anderen Film, keine Ahnung, der hat todernst gespielt. Das Schlimmste ist wirklich, dass er mega zäh ist. Der ist verwirrend und zäh. Du kannst dem Film nicht mehr folgen. Das wäre Stoff für eine Serie vielleicht gewesen, wo du dann immer so Twists und Turns pro Folge gehabt hättest. Aber das ist so viel Stuff komprimiert. Und das Ding ist, der hat dann gute Szenen. Zum Beispiel hier dieser Rauchgranatentanz. Der war relativ weit hinten. Da bin ich kurz wieder aufgewacht und gesagt, das ist ästhetisch echt schön, muss ich sagen. Mhm. Und auch geil choreografiert. Aber 200 Millionen müsst ihr euch mal reinziehen. Also dafür wirklich, das in so einem Film, da muss man sich ja echt sicher gewesen sein, dass das eine Granate wird, ist es nicht geworden. Also der Film ist wirklich absolut vergessenswert und nichts delivered. Kein Department sticht irgendwie, kann den Film retten und am Ende sich zu sagen, dass wir das wegen einer Szene, die geil gemacht ist und wegen Sam Rockwell, können wir euch den Film nicht empfehlen, würde ich sagen.
Nee, ich auch nicht. Also ich möchte den
schnell vergessen.
Schnell vergessen, und ich bin, da ist es genauso wie bei Snyder, die nächsten Filmprojekte von Vaughn sollen ja dann irgendwie der dritte Teil aus der Kick-Ass-Trilogie sein, beziehungsweise da gibt es ja sogar schon die Aussagen, dass es noch 3 Filme werden sollen, also ähnlich wahnsinnig.
Und das hier auch, sollte auch ein Franchise werden, Argyle, ja, das wurde aber direkt wieder eingestampft natürlich. Und
dass er dann auch wieder an einem, na rate mal, Kingsman-Film arbeitet. Puh. Boah, weiß ich nicht.
Schade.
Ja. Jetzt machen wir mal was Wusikalisches. Wusikalisch. Kennst du By the Rivers of Babylon?
Ja, ich habe die ganze Zeit einen Ohrwurm, seit du das hier ins Notions
geschrieben hast. Ja, natürlich hast du, weil das war ein wahnsinnig erfolgreicher Song von Boney M. Und ich habe tatsächlich Girl, You Know It's True geguckt, den Film.
Ist der jetzt irgendwo available? Den kann man sich leihen jetzt, glaube ich. Warte mal, es gibt ja die Doku.
Genau. Ne,
die ist, es gibt auf die Doku. Paramount, die du hast den Film geschaut jetzt.
Ich habe den Film geschaut, die kann man sich jetzt leihen. Und wenn man beides guckt, also wenn du die Doku schon gesehen hast, dann weißt du, was im Film passiert. Und wenn du den Film schaust statt der Doku, weißt du das auch. Ich habe jetzt beides geguckt, weil ich die Geschichte dahinter auch tatsächlich spannend finde. Ja, auch live mitbekommen habe. Ich habe das alles mitgekriegt, sowohl Aufstieg als auch Verfall von Milli Vanilli. Ich finde, Frank Farian ist eine faszinierend seltsame Person. Einer der größten Musikproduzenten, die es in Deutschland gab. Ist im Januar 24 verstorben, also vor Veröffentlichung dieses Films. Ob das damit zu tun hatte, dass sie ihn noch geschoben haben, so lange. Weil, also er kommt eigentlich ganz gut weg. Girl, You Know It's True ist eben die deutsche Verfilmung des Ausstiegs und des Verfalls von Milli Vanilli. Hauptrolle spielt hier unser hochgeschätzter Matthias Schweighöfer. Und als Frank Farian dann ein Mann namens Elan Ben Ali spielt den Fabrice und Tian Ye spielt den Robert Pilatus. Ja, so. Worum fange ich an? Also, Hauptproblem, was ich wirklich mit diesem Film hatte, ist, der Elan Ben Ali ist Franzose, was der Original Fabrice auch war. Das führt aber hier dazu, dass du einen deutschen Film guckst, bei dem teilweise Englisch gesprochen wird und dann ist es gedubbt auf Deutsch. Und das siehst du und das ist nicht gut gemacht. Und dann ist der Schauspieler, der diesen Fabrice eben synchronisiert oder nachspricht, hat auch einen harten Akzent. Und dann frage ich mich halt die ganze Zeit irgendwie, das wirkt halt die ganze Zeit schief. Hatte ich ganz große Schwierigkeiten, mich daran zu gewöhnen. Optisch machen die beiden einen guten Job, also vor allem der Fab, der Fabrice, der Schauspieler, je weiter wir nachher in den Film reinkommen, da gibt's so ein paar Szenen, auch so dieses Movement, was er so drauf hat, da denkst du wirklich, das ist das Original. Bei dem Schauspieler, der den Rob spielt, das ist auch sehr gut, aber nicht, der ist nicht fleischig genug, der hat nicht genug Masse im Gesicht. Ansonsten ist das halt eben die Geschichte, wie die beiden aus ganz kleinen Verhältnissen aufeinandertreffen, merken, sie haben was gemeinsam, nämlich die Liebe zum Tanzen und zur Musik. Sie sind mal Background-Tänzer in irgendeiner Fernsehshow und dann merken sie halt, lass uns doch mal was versuchen und versuchen dann über die Jahre eben Musik zu machen, gehen dann immer in München schön ins P1, glaube ich, heißt das Ding, wo man da früher hingehen konnte, wenn man zur Schickeria gehören wollte, und da werden sie dann gefunden, weil der Frank Farian gerade ein Projekt plant, nachdem er so erfolgreich mit Boney M. die Welt verarscht hat, will er dasselbe eben nochmal machen, nur auf einem anderen Niveau. Er hat einen Song geklaut von einer amerikanischen Hip-Hop-Band, die kein Mensch kennt, und sucht sich diese beiden, die eben die Vorfront binden sollen. Wir wissen das ja alle, sie haben eben nie echt gesungen und werden dann eben in ganz kurzer Zeit raketenmäßig auf den Pop-Olymp geschossen. Und was der Film macht, ist, dass der nimmt keine Partei. Und das finde ich sehr gut. Also das ist nicht so, dass du hinterher sagst, ah, die armen Typen oder der blöde Farian, sondern du kriegst beide Seiten erzählt. Es wird auch ab und zu mal die vierte Wand durchbrochen. Es ist einfach tatsächlich die Darstellung, und das steht auch gleich am Anfang an so einer Texttafel oder sowas, das hier ist die wahre Geschichte, die auf den verschiedenen Versionen der Leute basiert, die sie erlebt haben. So, wie es eigentlich immer ist. Ne, wenn du so eine wahre Geschichte erzählst, auch so eine Musiker-Biopics, wie wir sie ja gerade reinweise um die Ohren gehauen kriegen oder sowas. Hier werden beide Varianten, beide Versionen werden hier gezeigt. Und du kannst dich natürlich selber für eine entscheiden. Also ist jetzt Frank Farian der Arsch und die anderen sind ganz arme Lümmel, oder ist halt Rob Pilatus am Ende tatsächlich selber auch für das verantwortlich, was er da getan hat, beziehungsweise auch ein Stück weit selber schuld an seiner Depression, was die daraus entstanden ist. Ne? Das ist eigentlich ganz spannend gemacht, und am Anfang war es wirklich so, ich glaube ernsthaft, ich bin mit so einem Gefühl reingegangen, dass ich den Film doof finden will. Und ich kann nicht sagen, dass ich ihn doof finde. Ich finde auch, dass der Matthias Schweighöfer macht das wirklich gut. Da ich das auch diese ganze Geschichte kannte oder sowas, kann man sich natürlich dann, guck mal, in der Doku war das hier mehr ein Thema und da ist es im Film nicht so ein Thema etc. Oder die Charaktere, die in der Doku angeschnitten werden, kriegen hier jetzt ein Gesicht. Also die Millie, die Bella Dane gespielt wird, ist ein ganz wichtiger Charakter. Also die gab's wirklich, die hat den Frank Farian kennengelernt, die haben ganz lange zusammen gearbeitet, die waren noch mal eine Zeit lang ein Paar und sie hatte auch tiefe Gefühle für diesen Rob Pilatus. Das lernst du alles in dieser Doku und hier hast du jetzt endlich ein Gesicht dazu. Ja. Die Musik ist schrecklich, die hat sich mir früher nicht erschlossen, die erschließt sich mir auch auf Dauer nicht, aber eben die Art, wie sie das hier alles verpacken, wie sie dann auch den großen Skandal dann eben am Ende zeigen, wie es dann da, ne, die kriegen die Grammys oder wollen dann auch eine Welttournee gehen, weil sie bis zum Ende daran geglaubt haben, dass sie wirklich auch selber singen können. Und es gibt sowohl in der Doku als auch im Originalfilm jetzt hier genug Beweise, dass das nicht der Fall ist. Ich mochte diesen Film tatsächlich. Ich finde diesen Film um einiges besser, weil ehrlicher, glaube ich, als Back in Black, als diese Doku über Amy Winehouse, über die der Stu ja vor kurzem schon mal mit uns geredet hat und uns ja auch im Grunde gewarnt hat davor, das zu gucken. Mhm. Da muss ich ihm recht geben.
Du meinst den Spielfilm, der jetzt gerade hier von der 50 Shades of Grey Regisseurin da?
Genau, denn weil wenn immer zu viel Familie drin ist, und das haben wir damals ja auch schon mal gesagt, wenn jetzt dann der Michael Jackson Film rauskommen wird, da darf man sich nichts von erwarten, weil da machen zu viele Leute mit, die jetzt immer noch tatsächlich darüber bestimmen wollen. Hier ist es so.
Gerade bei Amy Winehouse ist ja der Vater auch quasi mit involviert, und das ist ja eigentlich schon ein Verbrechen. Ne?
Ganz genau. Und hier ist es halt eben so, Fabrice lebt noch und der macht immer noch Musik und ist glücklich verheiratet und hat ein Leben und hat ja auch aktiv mitgemacht. Das hat er bei der Doku schon getan, weil er sagt, ich habe hier nichts zu verbergen. Das ist ein Teil meines Lebens. Das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Rob Pilatus ist ja leider dann verstorben. Frank Farian ist jetzt auch verstorben. Also diese Wahrheiten treffen aufeinander. Jeder kann sich ein eigenes Bild machen. Ich finde, die Geschichte ist es wert, dass es darüber einen Film gibt. Muss man sich an Matthias Schweighöfer mit diesen langen Haaren gewöhnen? Ja. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Was ich faszinierend finde, ist tatsächlich dieser Charakter Frank Farian, der halt quasi zweimal Riesenerfolge gefeiert hat mit einer Retortenband, die es nie gab. Und das finde ich halt super spannend. Also weil Milli Vanilli war ja nur ein Front. Und selbst als er dann The Real Milli Vanilli rausgebracht hat, das waren ja auch nicht The Real Milli Vanilli. Er machte so zweimal dasselbe Ding. Das war bei Boney M. nicht anders. Also jeder, der jetzt draußen singt, Daddy Cool, die Line von Daddy Cool, dieses Dunkle, was man immer dem Sänger zugeschrieben hat, das ist Frank Farian. Der hat in allen seinen Liedern gesungen. Der konnte seine Stimme toll verstellen. Der wusste schon, worauf die Leute abfahren. Und der hat den Leuten gegeben, tatsächlich, was sie wollen. Sie wollten was zum Gucken und sie wollten gute Musik. Beides war mit den beiden nicht zu verwirklichen, also hat er ein bisschen getrickst. Ist es heute anders mit Autotune?
Also ich weiß nicht, benutze ich natürlich nicht. Keine Ahnung, kann ich ja nicht sagen.
Nein. Ja. Also er ist im Moment noch ein bisschen kostspielig, der wird sicherlich demnächst mal auch in irgendeinem Programm aufgenommen werden. Also bei Amazon wird er wahrscheinlich mal 99 Cent kosten und dann ist er frei verfügbar. Vielleicht guckt ihn den ein oder andere, also ich fand ihn nicht so schlimm wie Rebel Moon 2.
Na toll. Jetzt hast du ihn ja fast schon wieder ein bisschen abgewertet damit. Also ich guck den, ich habe das sogar als Kind damals mitbekommen. War auch tatsächlich ein Thema, wo meine Eltern ab und zu mal drüber diskutiert haben. Ja, Milli Vanilli, das war also hatte einen krassen Impact, gerade ja, wenn du auch so frühen 90er und sowas und aus Sicht der DDR, da hast du ja das sowieso nochmal ganz, da hast du auch dankbar Milli Vanilli angenommen. Mhm. Also ich weiß es auf jeden Fall noch, irgendwie hat das stattgefunden bei uns und ich finde das gut, wenn ich gar nicht so manipuliert werde auf eine Seite, sondern ich schaue diese Filme ja vor allem um etwas, ich möchte unterhalten werden und was lernen, weil, habe ich dir auch schon mal gesagt, diese Informationen und sich mit dem Thema zu beschäftigen, das kommt dann im Nachhinein. Der Film soll mir eigentlich erstmal nur eine Dramaturgie geben, das zusammenfassen, was passiert ist, und für mich ist da nicht mehr. Und wenn der Film hier relativ wertfrei bleibt, ist das eigentlich ganz cool, weil dann kann ich mir davon ein Bild machen und dann gehe ich selbst auf Spurensuche. Also gucke ich auf jeden Fall.
Na dann.
Ja, also Überleitung, wie war? Nee, ist egal. Also, ich habe mal wieder Godzilla in die Folge geschmuggelt. Und
okay, du kannst nicht warten.
Auf keinen Fall. Klar. Also jetzt erst später nachgeholt. Läuft ja schon seit Anfang April. Godzilla Kong, The New Empire, denn das X ist stumm.
Man muss doch nicht jeden Scheiß mitmachen, ne?
Was meinst du?
Naja, der Nappel, der den gedreht hat, stellt sich ernsthaft in Interviews und sagt, das X, das sagt man nicht.
Dafür ich will halt nur fachlich korrekt was wiedergeben, ja. Er kann nur Godzilla mal Kong sagen, ist ja scheißegal. Also,
ja.
Es ist irgendwie echt schwer, über den Film zu reden, weil ich bin natürlich super voreingenommen. Es gibt Godzilla, vielleicht kurz übers Monsterverse. Ne? Wir haben das alle geschaut. Naja, so Russian. Godzilla, der erste von Gareth Edwards, war ja sehr, sehr ernst. Und den Godzilla 2, den viele nicht mochten, ich habe den total geliebt aus Sicht eines Godzilla-Fans, weil der sehr, sehr ehrwürdig mit Godzilla und den Monstern, ne, Ghidorah, Rodan, alles, was darum passiert ist, umgegangen ist. Und ich kann das aber verstehen, viele fanden das halt langweilig, so, Menschen und was machen die Monster, die bewegen sich so langsam und was ist da los? So, und es gab ja schon immer zwei Seiten von Godzilla. Einmal dieses Bierernste, also vom, ne, was der Ur-Godzilla ist, so als quasi Antwort auf diese atomare Bedrohung, Nature Strikes Back und also der Gegner der Menschheit, unaufhaltsames Naturphänomen, wie wir es ja jetzt auch in Godzilla Minus One gesehen haben. Und ein Film, den ich hervorragend finde. Der nailt das ganze Topic Godzilla in seiner Ernstheit. So, und dann gab es aber auch immer, und das muss man wirklich einfach sagen, es gab immer diesen Campy-Godzilla, so 60er, 70er, ne, wir wissen, was da im Kino abging und das ging auch bei Godzilla ab. Ja, also wer erinnert sich nicht an den legendären waagerechten Kickflug, den Godzilla, hier Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster, bam, in your face, einfach durch die Gegend geschleudert wird und dann einfach Hedorah wegkickt. Das ist geil. Das ist auch Godzilla. Ne? Trashige Leute in Suit Motion, die sich durch Städte prügeln. Mhm. Und ich habe auch das geliebt. Und Godzilla Minus One hat uns ja die eine Facette schon abgedeckt. Jetzt nimmt Adam Weingart eben sein inneres Kind und nimmt die Actionfiguren aus dem Schrank und lässt die gegeneinander kloppen. Und das nimmt er aber zusätzlich zu Multimillionen-Dollar-Budget und zeigt uns das auf der Leinwand. Ich habe Respekt davor, wie der Film Godzilla X Kong sich jeglicher Ernstheit, wirklich jeder Fallhöhe, sich diesen ganzen Ballast entledigt, was früher eben diesen Film, die ich mehr mag, so Godzilla und Godzilla 2, die mochte ich wesentlich mehr als den jetzt. Aber viele mochten den nicht. Und ich verstehe, dass Warner in die Richtung geht, ne? Was in Godzilla vs. Kong ja schon, der war ja schon sehr trashig. Aber der war Oppenheimer gegen das, was jetzt auf der Kinoleinwand stattfindet. Und ich habe irgendwie, also ich muss sagen, dass ich das nicht richtig mag. Also es ist nicht my cup of Godzilla, vor allem, weil es viel zu viele Affen in diesem Film gibt und viel zu wenig Godzilla. Aber ich finde es in einer Zeit, wo uns Fast and Furious X ein Vin Diesel todesernst die ganze Zeit verkaufen will, dass das hier alles super pathetisch ist und alles dramatisch ist und wir aber die ganze Zeit nur so in Popcornbecher reinlachen müssen. Oder auch die meisten Comic-Verfilmungen ja genauso. Oder erinnere sich an den letzten Transformers. Was für ein bedeutungsschwangeres Gelaber. Und dann ist das aber einfach nur sinnloser Roboter-Trash. Und der Film hat das nicht. Du machst den an und der soll dumm sein. Und deswegen erstmal Kudos. Das finde ich bewundernswert, dass man einfach sagt, Godzilla kriegt hier einen Arm verwundet und kann den nicht mehr bewegen. Und dann stehen dort die Menschen und sagen, ja, wir haben ja zum Glück in Außenanlage 1 noch so einen riesen Godzilla-Arm-Roboter-Prothese rumliegen. Und in 5 Minuten ist das Ding drauf. Da holt er schnell mit dem Helikopter ab und zack, drauf. Und wir wissen alle, es soll einfach nur eine coole neue Actionfigur geben. Mhm. Aber das ist so geil, dass der Film sich da überhaupt keinen Zacken aus der Krone bricht. Er will dumm sein. Er will dummes Entertainment sein. Respekt. Darüber hinaus, Rebecca Hall ist leider wieder da. Und nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil sie einfach nur die ganze Zeit versucht, eine Dramaturgie reinzubringen, wegen ihrer taubstummen Tochter da, die aus diesem indigenen Stamm da. Vollkommen egal. Dan Stevens kommt noch und ist ein Tierarzt. Der kann dann King Kong den Zahn ziehen. Und es ist alles dumm. Brian Tyree Henry ist wieder dabei als Verschwörungsschwurbler. Und ansonsten, ja, Godzilla macht auf der Oberfläche Monster platt, und zum Beispiel in Rom und schläft dann im Kolosseum, so eingewickelt wie so ein kleines Kätzchen, ist ganz süß. Und King Kong ist halt in der Hohlerde und ist alleine und hat keine anderen Affen. Irgendwann trifft er dann aber Affen, die sind aber alle böse, weil es gibt einen bösen Oberaffen, der Scar King, und der knechtet die ganzen Affen und der will dann wieder hoch auf die Oberfläche. Und vielleicht hat er noch einen anderen Titan, weiß man nicht, weiß man eigentlich schon, wenn man einen Trailer gesehen hat. Und dann kloppen die sich alle. Und das ist, was ich halt wirklich an dem Film nicht mag, ist, dass trotz diesem ganzen Spaß, den der Film haben möchte, ja, der Film hat gar kein Gefühl mehr für so Gravitas und Scale. Im Godzilla 1 gibt es eine Szene, wo so eine Leuchtrakete hochgeschossen wird und du siehst so, was ist das jetzt von Godzilla? Oh, es ist maximal die Kniescheibe. Höher können wir nicht schießen. Und du denkst dir, du hast es so schön eingefangen, dass du die vorstellen kannst, wie ist es, wenn so ein Viech über die Erde läuft. Und hier ist es halt einfach so, du checkst gar nicht, dass die denkst, die sind alle 2 Meter groß, weil in der Hohlerde gibt's nichts, woran du Größe bemessen kannst. Und wenn die hier dann alle durch so ein Portal fallen und plötzlich irgendwo, ich glaube Rio de Janeiro, am Strand landen, dann gibt's so ein kurzer Blub, da sind die jetzt dann am Strand und schreien kurz auf so ein paar Ameisenmenschen. Aber Godzilla ist für mich eine Kreatur, die langsam aus dem Wasser kommt und eine riesige Flutwelle fließt bis zum Empire State Building. Und das hast du nicht. Sondern es ist halt einfach, dann kloppen die sich durch die CGI-Stadt und du hast kein Gefühl für Schwere. Godzilla rennt hier wie so ein T-Rex auf Steroiden einfach durch die Gegend, weil er sich die ganze Zeit nur aufpowert und dann am Ende pink zu sein, damit wir auch da eine neue Actionfigur haben. Und dann kloppen die sich. Und das, ja, es ist geil, dass sie sich...
Hast du pink gesagt? Also pink?
Ja, er ist am Ende pink, weil er ein Monster frisst, was pinkes Zeug hat. Und dann werden seine blauen Strahlen hier pink. Godzilla ist hier pink. Ja, man muss das wirklich so sagen. Und am Ende kloppen die sich. Und ja, es ist cool, wie die sich kloppen. Effekte gehen auch. Es ist alles mega drüber. Aber es ist halt wirklich Kaugummi-Unterhaltung. Es ist kein Film, der bei mir oft stattfinden wird. Und ich gucke sogar Godzilla gegen Kong, habe ich bestimmt auch schon 4-5 Mal gesehen. Aber ja, es ist nicht die Richtung, die ich mag. Es hat aber trotzdem seine Daseinsberechtigung. Das ist so in a nutshell, was ich euch sagen möchte. Das heißt, Hirn aus Kino ist es allemal. Und ich habe Respekt davor, dass der die Eier hat, einfach zu sagen, ich scheiß auf komplett auf Logik und mache euch nur noch Fun. Ich wünsche mir aber, dass der nächste Film im Monsterverse A endlich kein scheiß King Kong mehr hat und vor allem nicht die ganzen anderen 100 Affen, weil dann kann ich auch Planet der Affen gucken. B, Godzilla wieder ernst nimmt und diese Godzilla-Schwere und Bedeutsamkeit auch zurückbringt. Und C, bitte, bitte, irgendein Gegner aus dem Godzilla-Back-Katalog nimmt. Nehmt Ghidorah hat man schon, Destroyer, Biollante, Space Godzilla meinetwegen, ist auch okay, aber nehmt doch was von denen, wenn ihr schon die scheiß Toho-Rechte habt und gebt mir nicht noch einen bekackten Drecksaffen. Danke. Godzilla vs. Kong, X-Kong oder Godzilla-Kong, Mal-Kong, kann man mal machen.
Ja, ich wollte das nicht machen im Kino, weil der lief so schlecht bei uns an im Kino, dass er dann schon in der ersten Woche ins kleinste Kino getan wurde. Und das hat, glaube ich, 40 Plätze. Also da ist mein Fernseher größer. Und dann warte ich einfach mal ab. Ich werde das sicherlich ansehen. Ich werde damit nicht zufrieden sein. Das weiß ich jetzt schon. Also die Vermenschlichung von King Kong ging mir schon die ganze Zeit auf den Sack in allen Filmen. Ich finde jeweils den ersten besser. Also ich fand Godzilla okay. Ich fand auch Godzilla und die, wie heißt er, versus King of Monsters, der zweite, ne? Fand ich auch noch okay. Bisschen mehr campy, mehr zu gucken. Skull Island fand ich gut von der Kong-Seite her. Aber den Rest, naja, ich werde berichten. Ich werde aus der Kriegszone, die die beiden dann ja aufmachen, berichten.
So, da sind wir beim Film der Woche, Elefanten im Raum, whatever. Auf jeden Fall am Ende unseres Podcasts, was programmtechnisch angekommen, und haben uns noch ein paar Minuten aufgehoben, weil wir müssen über Civil War reden. Captain America, mein Lieblingsfilm. Was ist deiner?
Was war gerade Captain America, mein
Lieblingsfilm? Ich wollte wissen, was dein Lieblings-Captain America-Teil ist, weil Civil War, wisst ihr, haha, ist egal.
Den fand ich auch nicht so gut.
Nee?
Nee.
Wir reden von einem Film von Alex Garland, von A24. Garland, ich mag ihn sehr, sowohl als Drehbuchautor, 28 Days Later, Sunshine, whatever, als auch seine Filme, mag ich durchweg. Ex Machina halte ich für einen der besten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre. Ich mochte Auslöschung sehr. Die Szene mit dem gruseligen Bären ist eine der schlimmsten Albtraum-Szenen ever. Man ist mein Film des Jahres 2022 oder sowas geworden. Also ich war leicht vorbelastet. Und deswegen hatte ich Civil War auch auf der Most Wanted-Liste. Gar nicht mal, weil mich das Thema angesprochen hat, sondern weil ich Alex Garland einfach vertraue. Und dieser Film ist jetzt erschienen, bei uns eine Woche später als in der USA. In der USA hat er schon ein paar Rekorde gebrochen. Zum Beispiel ist er der erfolgreichste A24-Film aller Zeiten. Rein jetzt schon. Es ist halt natürlich auch ein Film für, muss man sagen, der gerade für Leute, die in der USA leben, auch nochmal wahrscheinlich ein bisschen krasser ist, ne? Weil wenn du siehst dann den Bürgerkrieg halt vor deiner eigenen Haustür und es ist ja ein Wahljahr auch in der USA und das Thema ist ja auch sehr auf Nordamerika fokussiert hier, deswegen kann man da vielleicht nochmal ein bisschen anders relaten. Alex Garland ist Brite, der hat also nichts da erstmal mit zu tun, der erzählt einfach seine Geschichte dort. Nichtsdestotrotz ist der Film, handelt er von einem, wie der Name schon sagt, Bürgerkrieg. Und zwar spielt er in einer, ja, ich würde sagen, sehr nahen, aber doch durchaus, wenn man die Bilder sieht, dystopischen Zukunft. Ich war mehrfach an The Walking Dead erinnert, nur die Zombies kamen nie, wenn ich so die Landschaften gesehen habe. Und in dieser Zukunft tobt ein Bürgerkrieg in der USA, der das Land sozusagen, ja, man kann sagen, in zwei Lager gespalten hat. Der US-Präsident selbst, gespielt von Nick Offerman, keiner großen Rolle, aber trotzdem cool, dass er es macht, hat hier gerade seine dritte Amtszeit angetreten. Ja, wer ein bisschen sich mit der amerikanischen Politik auskennt, weiß, da ist was faul. Und so lehnen sich halt im Westen des Landes Texas, Kalifornien und 17 weitere Bundesstaaten gegen die Regierung auf. Ja, Texas, Kalifornien, okay, es ist offensichtlich eine fiktive Geschichte. Ohne das Ganze ist wirklich ein Bürgerkrieg. Also hier werden nicht nur Leute, hier brüllen nicht nur Leute irgendwie auf einer Demo rum, sondern hier werden Leute einfach erschossen. Ohne Rücksicht auf Verluste, Luftangriffe, wir sehen Aufstände. Und wir sehen halt auch von Anfang an, das ist kein Spoiler, ich würde sagen, wir können dann noch einen kleinen Spoiler-Part hinten ranhängen. Aber die Grundprämisse des Films ist, dass wir am Ende dieses Bürgerkriegs uns befinden. Also die westlichen Kräfte bewegen sich auf Washington zu und es steht fest, das Ding ist bald gegessen, dieser Krieg. Wir wissen halt nur noch nicht genau, wann es passieren wird, aber es wird passieren. Und das Ziel dieser Western Forces ist es, das Weiße Haus bis zum 4. Juli, weil Amis, die lieben halt diesen Tag, unter Kontrolle zu bringen. Und das ist aber nur so diese Rahmenhandlung für unsere Protagonisten. Denn das sind Fotojournalisten, angeführt von Kirsten Dunst, die gemeinsam mit ihrem Kollegen, der eine ist Wagner Moura, den kennen wir aus Narcos, und zwei, ich sag jetzt mal, eher Zivilisten, Stephen McKinley Henderson, den kennen wir natürlich aus Dune alle, und Kaylee Spini, die kennen wir hier aus der Priscilla-Verfilmung. Priscilla. Und die spielt auch bald die Hauptrolle im neuen Alien Romulus, also die geht ganz gut ab gerade. Die nehmen sie noch mit. Und dieses Vierergespann macht sich dann auf, das Kriegsgebiet zu durchqueren und will eben vor allen anderen oder mit allen anderen zur Hauptstadt gelangen, weil Wagner Moura möchte noch einmal, also sein Joel ist sein Name im Film, möchte den Präsidenten noch einmal interviewen, ne, weil seit 14 Monaten hat man nichts mehr von ihm gesehen oder gehört, bevor er wahrscheinlich abgeführt oder exekutiert wird. Und Lee, also Kirsten Dunst Charakter, möchte das halt fotografisch festhalten, denn sie ist eine Kriegsfotografin, die schon, wie wir im Film auch sehen, allerlei heftiges Zeug in vielen verschiedenen Kriegsgebieten gesehen hat, sehr, sehr abgebrüht ist und eben das auch fotografisch begleiten möchte. Sammy, der alte Eingesessene, ist halt so ein bisschen die Mentorenfigur und Kaylee Spinis Charakter Jesse, die war halt, die ist halt so im Grünschnabel, die möchte halt, sie eifert Lee als Fotografin so ein bisschen nach, möchte in ihre Fußstapfen treten und die kommt am Anfang noch gar nicht so mit der Situation zurecht und muss dann nach und nach immer schrecklichere Dinge erleben und stumpft dann wahrscheinlich im Laufe des Films auch etwas ab. Das ist erstmal so die Grundhandlung des Films. Bevor wir da jetzt nochmal auf die ganzen Empfindungen reingehen, wie bist du denn an den Film erstmal rangegangen? Was hast du erwartet? Wie war für dich der Kinobesuch?
Also ich habe was anderes erwartet, als das ich bekommen habe. Und das geht, glaube ich, vielen Leuten so. Weil ein Film, der Civil War heißt und der Trailer, der hat ein bisschen mehr in eine andere Kerbe gehauen, als das, was nachher gekommen ist. Ich habe mir versucht, den Trailer aus dem Weg zu gehen. Das ging dann aber irgendwann nicht mehr. Dann lief der halt von einem anderen Film. Und da kriegst du etwas serviert, was der Film nachher so in der Form nicht delivert. Du siehst eben diesen Civil War so nicht, weil du du nimmst an dem Road, was wir sehen, ist ein Roadmovie. Mhm. In der denkbar ungünstigsten Variante. Ein Roadmovie von A nach B. 1000 Kilometer liegen zwischen diesen beiden Punkten und es ist im Grunde alles Kriegsgebiet. So. Paula war total weggeblasen. Also die war richtig, sie fand den super spannend, sie fand den richtig intensiv und war richtig zufrieden. Und dann hat sie gefragt, was mit dir? Und habe ich gesagt, weiß ich noch nicht, muss ich morgen mal gucken. Weil der ist für mich tatsächlich, er hat auf jeden, also was ich ihm wirklich gebe, ist, die intensiven Szenen sind intensiv. Und eine der besten Szenen ist auch schon im Trailer, wenn wir den Charakter von Jesse Plemons sehen, auch in der kleinen Nebenrolle. Ganz interessant übrigens, der Schauspieler, der das eigentlich spielen sollte, der hat gesagt, das kann ich nicht spielen, weil das ist zu aktuell. Das könnte man mir ankreiden in der Zukunft.
Ja, der hat eine Woche vorher abgesagt, halt so, relativ ja, so. Ja, genau. Und dann und hat Kirsten Dunst halt natürlich ihren Mann angerufen.
Ja, Jesse Plemons, der haut das hier so raus. Unangenehme Szene, sehr, sehr intensiv. Auch das Ende, sehr, sehr intensiv. Zwischendurch aber sind so ein paar Dinge, wo ich sage, also das hoffe ich, dass ihr das nachher nicht macht. Es gibt ein paar Sachen, die sind zu sehr, also da weißt du, was passiert. Es ist sehr hervorsehbar an einigen Stellen. Vorhersehbar, nicht hervorsehbar. Was ist das denn für ein Wort, ey? Das fand ich ein bisschen dünn. Aber ich glaube, das war auch so gewollt. Also ich meine, wir sehen, Kirsten Dunst ist im Grunde in ihrer Rolle da, ist nur noch eine Hülle. Die hat so viel Schlimmes gesehen, dass sie nichts an sich mehr ranlassen kann, beziehungsweise gar keine Emotionen mehr hat. Das wird ihr ja auch irgendwann auf den Kopf zugesagt. Und es gibt dann später eine Szene, wo es eben darum ging, dass sie geht, dass sie tatsächlich mal lächeln soll und sowas. Und dann merkt man halt eben, wie viele Schwierigkeiten sie damit hat und dass es eine andere Persona ist mittlerweile. Sie liebt zu 90% in der Persona Kriegsreporterin, die kalt ist und lässt das andere kaum noch zu. Und dann kommt eben diese neue, diese motivierte, und die alte erkennt sich in der neuen und die neue erkennt in der alten eben die Frau, die sie verehrt, die denselben Namen trägt wie eine andere Frau, die sie verehrt, und das sind alles Zeichen für sie. Und dann hast du halt den alten Hasen, der sich um den jungen Hasen kümmert. Du hast auch den alten Hasen in Form des alten Manns, der mitkommt auf diese Tour und so. Das waren so ein paar Sachen, da hatte ich schon ein bisschen Schwierigkeiten mit, aber Alex Garland ist ja auch so ein Typ, also ich meine, Man.
Also er mag die Menschheit nicht so sehr, glaube ich.
Er mag die Menschheit nicht, das macht ihn mir schon mal sehr sympathisch. Gar keine Frage. Und ich finde die Idee auch gar nicht schlecht, die Art so zu erzählen, dass er eben durch mit Texas und Kalifornien einen roten, einen blauen Staat zusammenbringt, die eigentlich nie zusammen gehören und die nie zusammenkommen. Und die sind dann quasi jetzt hier die Streitkräfte. Ne, die sind die Western Front. Und die sind dann beim ersten Blick, auch im Trailer so, wenn du das so siehst, ja, das sind dann wohl die jetzt quasi die Guten sind.
Den drücken wir die Daumen,
ja. Ja.
Das ist halt auch so ein bisschen
so
das,
worauf ist ich es halt eben nicht, ne?
Genau, darauf will ich halt auch hinaus, ne? Das ist es, ich weiß nicht genau, vielleicht nehmen wir das kurz nochmal mit in den Mini-Spoiler-Part, weil ich würde gerne mit dir übers Ende reden. Mhm. Bis dahin würde ich gerne noch einfach kurz sagen, was mir an dem Film gefallen hat. Ich finde es grandios, was der Film, wie der Film handwerklich ist. Also der Film ist, die Mid-Budgets sind wieder da. Hoffentlich bleibt das so, weil es ist ein 50-Millionen-Dollar Film. Und der sieht aber, wir haben gerade gesehen oder besprochen, wie 200-Millionen-Dollar Filme aussehen. Du kannst es nicht besser auf den Punkt bringen. So muss CGI eingesetzt werden. Es ist wirklich, also das ist wirklich ein absolut wirkungsvoller Antikriegsfilm, der, wenn hier geschossen wird, dann willst du die Ohren zuhalten. Das ist Wahnsinn. Ich finde das Pacing des Films außergewöhnlich gut, weil er ist ruhig in ruhigen Momenten. In Kriegsmomenten ist er wirklich traumatisierend, wie der gefilmt ist. Und es geht Schlag auf Schlag. Du hast nie das Gefühl, dass Langeweile aufkommt. Und der Film geht auch nicht mal 2 Stunden. Der ist schnell auf den Punkt gebracht und erzählt trotzdem so viel. Das Sounddesign ist grandios. Wie gesagt, Vance Shepard, dann, also im Kino war es echt enorm. Und ich finde die Figuren, die du auch gerade schon beschrieben hast, die Szene auch wie in diesem Laden und so, das sind ganz viele subtile Szenen. Hier setzen sich nicht Figuren an den Tisch und reden über ihre Vergangenheit, sondern du hast über die Bewältigungsmechanismen der Figuren. Ich sag nur, wie Joel zum Beispiel dauernd säuft. Oder dann diese Schreie und dann geht das Sound, aber ist das Kino komplett stumm. Fun Fact, ich habe aus dem Nebensaal gerade die Szene gehört, wo Paul Atreides das erste Mal den Wurm reitet. weil es wirklich so ruhig war, dass es aus dem Hauptsaal gescheppert hat.
Ja, wir hatten das Knuspern von den Nachos und Chips dann.
Das kann ich mir vorstellen. Das kommt bestimmt richtig geil mit Kopfhörern, der Film. Das will ich mir auf jeden Fall mal geben. Und auch wie das Schöne am Untergang der Welt. Also hat der irgendwie auch so eine Sehnsucht ausgelöst. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das ist ja ein Film, der irgendwie dir auch so dieses Gefühl gibt, wie, oh, wir haben es echt verdient. Und wenn wir dort durch einen brennenden Wald fahren, dann ist das irgendwie so ein merkwürdiger Moment von Ästhetik, das Schöne in der Zerstörung irgendwie. Alex Garland schafft das so geil, das einzufangen. Dieses Spiel mit Genres auch. Also ich glaube, das ist ein Film, den will ich auch unbedingt nochmal gucken, vielleicht auch nochmal im Kino. Weil der hat ja, ne, diese Szene, Es gibt hier Kriegsszenen oder Kampfszenen, wo die Reporter halt hautnah dabei sind. Ich fand das so geil, wie die stehen teilweise vor den Kanonen und müssen zurückgezogen werden, weil die halt diese scheiß Fotos machen wollen. Und dann hast du wirklich so eine 5-minütige Sequenz ohne Ton. Und du bist mittendrin, das ist Wackelkamera, also dokumentarisch. Und dann ist diese Szene, und die Anspannung ist enorm. Und dann löst sich diese Szene auf und plötzlich kommt eine Slow-Mo-Montage mit Hip-Hop-Sequenzen, die uns ganz grausige Bilder zeigt. Und immer wieder schafft es der Soundtrack, irgendwie das Gesehene irgendwie zu konterkarieren. Also irgendwie doch irgendwie ein befreiendes Gefühl zu geben. Also ich hatte immer so ein Unwohlsein dabei, so irgendwie finde ich das zu cool. Das darf ich gerade eigentlich nicht cool finden, weil das ist grausam. Also irgendwie so Tarantino-mäßig, so auf einer ganz schlimmen Splatter-Szene werden plötzlich so Country-Songs oder Hip-Hop gelegt. Das ist total krass. Also fand ich wirklich extrem kreativ beeindruckend gemacht. Und an sich ist es halt, muss man halt wirklich sagen, ich glaube, wenn man hier in diesen Film reingeht und erwartet, eine Antwort auf irgendeine politische Diskussion zu bekommen, dann wird man von dem Film enttäuscht. Und ich muss sagen, das hatte ich die Angst, dass das hier ein Film ist, der will sich positionieren und will mir eine Meinung geben. Und das hat er nicht gemacht. Und das finde ich sehr gut, aber ich kann das komplett verstehen, wenn Leute das scheiße finden. Mhm. Oder sich verarscht fühlen vielleicht sogar. Mhm. Und das ist vielleicht ein guter Moment, um in den Spoiler-Teil zu gehen.
Ja, dann, ja, ich hätte das jetzt nicht gebaut mit dem Spoiler-Teil, weil ich finde gar nicht, dass man das unbedingt müsste.
Du hast gerade schon Ende
im Grunde reden. Hast du den wichtigsten Teil gerade gesagt, und das ist halt eben tatsächlich so, der bezieht zu keinem Zeitpunkt Stellung. Also wir kriegen hier nichts erklärt. Es ist einfach, dass mit der dritten Amtszeit, wenn du das nicht nachgelesen hast, dann werden die meisten das gar nicht verstanden haben, weil das wird in einem Nebensatz erzählt. Dass die beiden Staaten die Western Front sind, das ist dann schon so ein bisschen, aber man kriegt auch nur ganz am Rande erzählt, dass es im Grunde vier Parteien gibt, also die loyalen Staaten, die Western Forces, die Florida Allianz und die New People's Army, solche Sachen und so. Trotzdem, wir sind mittendrin mit den Leuten, die versuchen neutral zu sein, weil sie eben nur Fotos machen, um hinterher den Leuten zu sagen, das, was da passiert, das, was ihr hier seht auf meinen Fotos, ist das, was nicht passieren darf, während es passiert. Und das ist ja im Grunde die Aussage. Ich habe auch schon ein paar Kritiken jetzt gelesen, wo die Leute wirklich sagen, man kann keinen politischen Film machen, ohne eine politische Stellung einzunehmen. Ich finde, das kann man. Ich meine, was haben wir denn jetzt erwartet? Also, dass Alex Garland sich hinstellt und sagt, also, was die machen oder die machen oder die machen, ist jetzt falsch oder sowas. Hier geht's eher ums Augenöffnen. Hier geht's darum, was könnte denn passieren?
Und das ist auch gar nicht sein Punkt, glaube ich auch.
Ne? Ja, und wenn man sich vor Augen führt, dass tatsächlich der Anteil von Privatwaffen, von Waffen in Privathaushalten deutlich, deutlich größer ist als der Anteil von Waffen, die in militärischer Hand liegen. In einem Land wie den USA, das gerade so gespalten ist wie lange nicht mehr. Und wenn der orangene Clown wieder an die Macht kommt, ist so ein Szenario, wenn auch in einer anderen Variante, in einer abgespeckten Form und sowas, ist halt alles schrecklich denkbar. Insofern, das hinterlässt schon einen Eindruck. Und dazu hat er eben das Mittel gewählt, dieser Journalisten, die für uns eben quasi in all dem drinstecken und für uns das Schreckliche sehen, damit wir es eben nicht sehen müssen, ne?
Ja, und die auch wirklich nicht eingreifen dürfen, weil sie in dem Moment ja dann schon eine Position beziehen.
Ja.
Und also kurz was Negatives zu dem Film, weil sonst vergesse ich das in der Schwärmerei. Der Film für mich war es eine krasse Erfahrung. Dieser Film, ich hatte wirklich die ganze Zeit Puls und der hat mich richtig, richtig krass reingezogen und ich merke auch immer noch, wie ich den verarbeite. Deswegen ein richtig guter Film, was mir nicht gefallen hat. Es gab schon ein, zwei Deus Ex Machina Momente, ne? Gerade die Szene, also sehe ich jetzt nicht drauf ein, du weißt sicherlich, was ich meine. Die ist zwar erklärbar, aber das hätte der Film so nicht gebraucht. Das hätte man anders lösen können. Und ich finde auch manchmal, gerade so hier, ne, Thema Scharfschützen, wer schießt auf wen, manchmal ist der Zynismus Und der Humor ist mir dann doch zu sehr on the nose. So, ich meine, ich weiß, was der mir sagen will. Es ist egal, auf wen wir schießen. Der schießt auf mich, also schieße ich auch. Das ist diese menschliche Reaktion. Aber diese, das wäre auch nonverbal, hätte ich das viel stärker gefunden, als die da zu interviewen. Ich hätte, weißt du, das hat der Film in den meisten Teilen einfach viel besser gelöst. Das ist, deswegen schrammt er bei mir wirklich ganz knapp nur am Meisterwerk vorbei. Aber ich finde halt auch diese, die Leseart ist wichtig bei einem Film, weil ich habe das auch so verstanden, dass die Aussage von Alex Garland ist, dass der, also klar, Krieg ist scheiße, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, also der will auch keine Strömung oder irgendwas beziehen oder kritisieren, sondern ich glaube, die eigentliche Aussage ist, dass er uns zeigt, dass wir dazu fähig sind, auch jetzt schon und in der nahen Zukunft auch schon, und dass wir das eigentlich auch schon machen. Also wir suchen uns irgendeine Legitimation, um eben so Kriegsverbrechen zu begehen. Und das dann zu tolerieren oder zu akzeptieren, wenn das Hauptsache ist, entspricht so unserem moralischen Wertekompass. Und darum ist der Film auch so, finde ich, wichtig, dass er so ist, wie er gemacht ist, weil es eben eben doch irgendwie eine Glorifizierung zeigt. Und darüber würde ich jetzt mit dir nochmal in so einem Mini-Spoiler-Part sprechen. Deswegen hier mal kurz, damit der Steven irgendwas zu tun hat hier, Spoiler-Jingle. Jetzt kommt
ein Spoiler, wir verraten euch, wie der Film ausgeht. Wenn ich hören will, der hält jetzt die Ohren zu.
So, raus aus dem, wir sind jetzt im Spoiler-Part. Und ich will einfach mal direkt fragen, wie fandst du das Ende? Weil da sehen wir ja, wie das Weiße Haus gestürmt wird. Und dass in der letzten finalen Konsequenz ja auch der Präsident erschossen wird. Findest du das also gut? Hätte der Film für dich das gar nicht gebraucht? Oder wie siehst du das?
Naja, das ist ja dann, plötzlich bist du irgendwie bei Black Hawk Down oder bei irgendeinem anderen Kriegsfilm. Es wird total laut, es wird total schnell. Und das musst du ja sagen, das ist the final battle, das ist der Actionpunkt. Also wenn du auf dem Roadtrip vorher so ein paar Momente hattest, die sehr ruhig waren, ist das der Punkt, wo wir voll reingehen in die Action und wo wir eben auch da schon sehen können, was als nächstes passiert. Das ist das, was ich meinte. Ja. Du siehst, dass eben der Charakter von Kirsten Dunst komplett gebrochen ist, nachdem sie zusehen musste, wie liebgewordene Freunde auf der Strecke geblieben sind. Da wird ja nicht zimperlich damit umgegangen, dass die Leute abgeknallt werden. Die ist total am Ende, sie findet sich nicht mehr und der Jungspund ist total, ich rieche hier Blut, ich bin blutgeil. Ich fand das sehr intensiv, wie sie das gefilmt haben. Ich fand diese Trope mit dem, jetzt kommt er raus, das war so vorhersehbar, dass das nicht stimmt. Das fand ich irgendwie ein bisschen deplatziert, aber es sollte halt krachen. Die drei Autos, die rausgefahren sind, da war so klar, dass da nicht der Präsident drin ist.
Also ja, ich meine, es sollte halt zeigen, dass Lee, ne, obwohl sie die ganze Zeit unter PTS leidet und da wirklich auch Angstkrämpfe hat und kaum noch in der Lage ist, klar zu denken, dass sie trotzdem smart ist in dem Moment und als Einzige halt, ne, durch ihre Erfahrung den richtigen Riecher hat.
Das Ende selber, also mit der quasi Hinrichtung vom Präsidenten, hätte ich nicht gebraucht, tatsächlich nicht. Also ich hätte auch den letzten, oder anders, der Journalist will dahin, weil er ein Statement haben will von dem Präsidenten, der keiner mehr sein sollte. Und damit bezieht er ja schon Stellung. Und mit dem, was der Präsident zu ihm sagt und was hat, also seine Entscheidung ist halt eben, dieser Satz reicht mir. Der Präsident sagt ja aber gar nichts. Er sagt nur, lass sie mich nicht umbringen. Und er sagt, ja, diese Quote reicht mir, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt mit dem. Bezieht er auch Stellung? Also er als Person bezieht ja in dem Moment dann Stellung. Er ist also nicht fein mit dem Präsidenten und wegen ihm kann der dann jetzt weg, weil jetzt hat er seine Schuldigkeit getan. Ich hätte vielleicht eher so in diesem Moment, der Präsident liegt am Boden, die Leute stehen drumherum, haben Waffen in der Hand oder sowas, hätte ich vielleicht ausgeblendet und dann den Shot aus dem Schwarz-Weiß reinkommen lassen. Also am Ende sieht man quasi, wie ein Foto entwickelt wird, wie so ein altes Polaroid, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen, das immer mehr Schattierung kriegt und ihr seht halt eben, dass der tote Präsident umringt von Western Forces ist, wie so ein Moment, den man auf den schrecklichen Bildern von Guantanamo Bay damals mal gesehen hat, sowas wie, ne?
Wie ein erschossener Löwe und irgendwelche Ranger, die da drum posen, ja. Ich habe genau das Gleiche gedacht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt einen Tag mehr drüber nachdenken konnte noch, weil ich habe das am Anfang tatsächlich sehr als störend empfunden, weil der Film ist bis zum Ende, bis sie nach Washington aufbrechen, hält er sich auch in, obwohl es Szenen gibt und die mit Jesse Plemons zum Beispiel ist sehr intensiv, auch da gibt's ja schon, ne, welche Leichen liegen dort drin, und da kannst du das ja alles deuten, und klar hat der einen Bezug zu Rassismus und sowas, aber er ist so subtil schön, es wird nie ausgesprochen und am Ende ist halt in your face. Und es wird halt plötzlich zu einem Actionfilm. Das kann man ja nicht anders sagen. Ja. Und dann gehst du aber mit den Leuten dort rein, und das erste Mal hatte ich das Gefühl, durch diese Inszenierung, scheiße, ich will nicht, dass die sterben. Also ich will die ganze Zeit schon nicht, dass die sterben, aber ich habe das hinterfragt, dass es unsinnig ist. Und mit jedem Moment, der dort kam, wurde es unsinniger, was dann so weit geht, dass dann plötzlich eine, weiß nicht, die Pressesprecherin vom Präsidenten sich da hinstellt und sagt, hier, wir ergeben uns, und einfach hingerichtet wird. Und dann werden die dort alle hingerichtet, und dann, und auch der Präsident, wie der erschossen wird, der könnte auch gefallen. Das sind halt Kriegsverbrechen, darauf wollte ich hinaus. Und ich finde das extrem stark, dass Garland am Ende eigentlich dich aus dem Film wirft mit, haben jetzt eigentlich die Richtigen gewonnen? Ist es eigentlich, wer sollte hier eigentlich gewinnen? Weil in dem Moment, wo du diese Kriegsszenen gesehen hast, hast du ganz klar gewollt, dass die den Präsidenten festnehmen, damit der Krieg endet. Und wir wissen eigentlich jetzt gar nicht, so wie dich der Film entlässt, ist das gut, was da gerade passiert ist, oder ist das eigentlich nur der nächste Katalysator, dass der Krieg weiter eskaliert? Und das ist halt so auf die Grundaussage des Films eigentlich auch zurückgezogen. Wir haben die ganze Zeit das aus der Sicht dieser neutralen Reporter gesehen, die für die Western Forces, die also aufgrund der Western Forces ja die gewinnen, ja auch nach Washington fahren und das dokumentieren wollen, und haben ganz klar gesehen, böser Präsident, der muss gestürzt werden. Und in dem Moment haben wir Stellung bezogen, und am Ende war ich halt tatsächlich mir sehr unsicher, ob das richtig war, was ich den ganzen Film gefühlt habe. Und finde ich grandios. Also mich hat das wirklich zum Nachdenken gebracht, weil er nutzt das Mittel des Films dazu, um dich halt hier zu manipulieren, weil hier geht er aus dem Antikriegsfilm raus, macht kurz den Michael Bay, und das führt uns dazu, dass wir, ne, bei Michael Bay-Filmen drücken wir auch immer an der Seite die Daumen, und dass wir nämlich diese Neutralität, die Fotografen die ganze Zeit ausgestrahlt haben, nämlich auch verlassen. Und das ist, find ich persönlich grandios. Und am Ende frage ich mich halt wirklich, ist das, was, ja, wie gesagt, also sehr, ein sehr flaues Gefühl. Ich bin da mit einem sehr unguten Gefühl einfach aus dem Film rausgegangen.
Und das hatte ich so nicht. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich fand den Opfermoment komplett unnötig, weil der halt so vorhersehbar war. Das hätte ich gerne anders gehabt.
Stimmt. Wobei ich aber die Konsequenz geil fand, dass sie nicht mehr hingeschaut hat.
Hat sie ja doch. Sie hat sich noch einmal umgedreht. Darauf habe ich gewartet. Geh weiter, ohne dich umzudrehen. Sie hat sich umgedreht. Das hätte ich auch nicht gemacht.
Ja, stimmt, ja, aber ja, in dem
also
Moment.
Das hätte ich so nicht gebraucht, aber ist okay. Es ist so, natürlich soll der dich ja entlassen mit, wer hat denn jetzt hier gewonnen oder wer hat verloren, weil das wissen wir ja gar nicht. Wir wissen nicht, wofür die Leute kämpfen. Wir wissen überhaupt nichts. Wir wissen, dass die Westernfront offensichtlich ziemlich viel Militär hat, aber wir wissen nicht, warum sind denn zwei in der Lage, mit dem Präsidenten zusammen da so viel zu machen. Wofür kämpfen denn die anderen? Wir haben nur eine Seite gesehen, beziehungsweise wir haben zwei Seiten gesehen. Wir haben einmal die Frau gesehen, die weiterhin ihren kleinen Klamottenladen hat, weil sie sagen, unser Ort hält sich einfach da raus. Wir haben aus der Geschichte von der Kaylee Spelley, also von Jesse, gelernt, dass auch ihre Eltern sich da raushalten. Die haben eine Farm in Missouri und für sie findet da auch nichts statt. Und wir haben halt eben dann gelernt, dass das durchaus offensichtlich eine Methode ist, die funktioniert. Wir haben dann diese Jesse Plymouth-Szene, Ultranationalisten, die dich dann einfach fragen, welche Art von Amerikaner bist du? Und wenn du dann aus dem falschen Bundesstaat kommst, bist du genauso dran, wie wenn du ein Chinese bist oder ein Afroamerikaner vermutlich.
Ja, aber das
oder
ist
sowas.
So clever, weil das ist ja, wir beziehen das natürlich automatisch auf, ach, das ist hier so ein der ist natürlich auf der Seite des Präsidenten und also ne, sehr konservativ halt, so äußert er sich, aber ist es gar nicht. Das ist einfach nur ein fucking Redneck, der einfach ein fucking Nazi ist und der diesen Civil War einfach dafür nutzt, jetzt Kriegsverbrechen begehen zu können, um seine Ideologie auszuleben. So habe ich das nämlich gedeutet. Und ich habe mir dann auch so im Nachhinein gedacht, diese ganzen Panoramen, wo wir durchgefahren sind, ich habe das nie in Frage gestellt, dass die eine Seite daran schuld ist. Mhm. Aber ist es vielleicht gar nicht, weil wir das gar nicht erfahren. Und ich finde das eigentlich wirklich clever. Ja.
Ja.
Ja, also das Gegenteil von Eskapismus, der Film. Es ist ein Film, der sich viel zu real anfühlt. Und deswegen muss man auch nochmal sagen, hat der mich so ein bisschen, also ein bisschen mehr berührt als andere Kriegsfilme einfach.
Ja, also es ist ein Film auf jeden Fall, der Da denkt man noch eine ganze Weile drüber nach. Und das ist auch richtig so, weil wir eben viel zu wenig wissen, als dass wir selber Partei beziehen können. Aber wir können halt sagen, was uns nicht, wo eine aktive Angst wäre. Insofern, ich finde den auch wirklich gut. Er hat ein paar Schwächen für mich. Also auch nicht in die Nähe von dem Meisterwerk zu gehen. Also der liegt, ich würde mal sagen, bei einer wirklich soliden 8, 8,5 oder sowas in der Art vielleicht.
Ja, cool. Dann sind wir gar nicht weit auseinander.
Weiter wachsen wird der nicht. Also ich fürchte sogar, dass ein Zweitwatch dem nicht... Naja, sehen wir mal. Warten wir ab. Können wir im halben Jahr nochmal drüber reden.
Leg dir mal den Soundtrack auf die Ohren der nächsten Woche. Den fand ich nämlich ausgesprochen cool. Also so eine Mischung aus Prog, ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Country. Hatte irgendwie... habe ich heute schon ein bisschen beim Arbeiten gehört. Hat Spaß gemacht. Mhm. Gut, Film hat irgendwie nicht so Spaß gemacht, aber auf eine gute Art und Weise. Und was aber Spaß gemacht hat, ist dieser Podcast. Wir hatten ja viele coole Sachen am Start.
Ja.
Und deswegen, ich weiß gar nicht, gehen die Nappel dann immer raus aus dem Spoiler-Part? Ja, nee. Wir sind jetzt schon raus aus dem Spoiler-Part, genau. Weil ich glaube, wir müssen unbedingt unser traditionelles Goodbye, das muss man sich noch anhören. Ja, es war schön. Guckt euch Civil War an. Das können wir auf jeden Fall so sagen, damit wir einfach über diese Art von Film reden können und einmal weniger Rebel Moon oder Argyll dafür.
Mhm, auf jeden Fall.
Gut. Mo, also dann mal gucken, was wir nächste Woche so machen. Mit wem vor allem. Aber es war mir ein innerliches Blumenpflücken.
Ebenfalls, Hasenbärchen. Ich würde mal anfangen ganz zart mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Tschüss.